Willkommen im GAP System Podcast für Medizin 3.0. Wir kombinieren moderne Medizin und neueste Erkenntnisse der Wissenschaft, um dich dabei zu unterstützen, dein vollstes Potenzial zu entfalten. Mein Name ist Timo Osterhaus. Ich bin Arzt und Gründer der Medletics Academy. Mein Ziel ist es, durch Verständnis und alltagsorientierte Tools deine Gesundheit nachhaltig zu optimieren. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Create Your Best Self Podcast. Das ist tatsächlich jetzt ja der neue Name ab jetzt. Und ich glaube, ich habe es gerade schon zweimal hintereinander tatsächlich fast falsch gemacht und immer wieder gestoppt, weil dieses GAP System Podcast natürlich so innen drin ist in mir, weil ich das ja jetzt schon oft genug gesagt habe. Und heute haben wir eine sehr, sehr, sehr große und vor allen Dingen sehr, sehr, sehr spannende Folge, die uns tatsächlich auch sehr viel Arbeit gekostet hat. Und ich habe heute bei uns aus dem Team, aus der Medletics Academy, Sabrina mit dabei. Und Sabrina, sag doch erstmal guten Morgen.
Guten Morgen.
Oder guten Mittag.
Ja,
oder guten
Abend. Vielleicht guten Mittag, guten Nachmittag oder auch ein schönes Wochenende. Ich glaube, ich würde auch direkt mal einsteigen zum Thema. Wir haben viel Zeit gebraucht, denn ich glaube, wir waren zu dritt an dem Thema dran. Und es sind mega viele spannende Sachen zu Vorschein gekommen, die uns alle, glaube ich, teilweise auch verblüfft haben. Wir haben ja in verschiedene Bereiche reingeguckt, bisschen in die Wirtschaft, bisschen in die Kommunikation, aber halt vor allem auch in die Medizin und in die Gesundheit. Und ja, ich freue mich sehr.
Ja, bis jetzt weiß tatsächlich noch gar keiner, was das eigentliche Thema ist oder worum es geht. Aber das Thema ist Zucker. Das ist jetzt vielleicht der ein oder andere, denkt jetzt so, Zucker, ja okay, weiß ich ja, das ist mega ungesund und das ist so einer der frühen Killer irgendwie und bringt die Menschen frühzeitig um. Und es gibt ganz viele Mythen, über die wir heute sprechen wollen, aber vor allen Dingen ist diese Folge inspiriert aufgrund dessen, dass ich jetzt, was haben wir heute, das ist Freitag, der 1. Dezember, dass ich am Montag live bei ProSieben beim Jenke-Experiment dabei war. Ich hatte mit dem Experiment an und für sich nichts zu tun, sondern ich bin in diesem Live-Talk danach ja gewesen und habe quasi Fragen gestellt bekommen als Experte zum Thema Blutwerte, zum Thema Zucker, zum Thema gesunde Ernährung und Co. Das heißt, wir haben so, ich glaube, was waren es, so 45 Minuten ungefähr über das Thema gesprochen. Ganz wichtig für euch zu verstehen ist, diese Podcast-Folge hat jetzt überhaupt nichts mit ProSieben oder irgendwas zu tun und hat auch irgendwie keine finanzielle Bindung zu irgendetwas, egal ob jetzt ProSieben oder zu irgendwelchen anderen Firmen. Uns war es aber ganz wichtig, dass wir das, was wir im Hintergrund nämlich aufbereitet haben für die Folge für ProSieben, wo uns natürlich eigentlich ehrlicherweise vorher schon klar war, dass ich diese Sachen wahrscheinlich gar nicht droppen kann, alle in diesen 45 Minuten, haben wir das trotzdem gemacht und am Ende ist irgendwie so ein Dokument von 57, knapp 60 Seiten zusammengekommen, wo wir ja ehrlicherweise heute und gestern dann nochmal Sachen hinzugefügt haben, weil wir gesagt haben, bei all den Dingen, die wir dann auch doch nochmal neu gelernt haben und herausgefunden haben, so in dieser wissenschaftlichen Datenlage, ist das auf jeden Fall wert, im Podcast einmal darüber zu sprechen. Denn wie gesagt, wir hatten so 45 Minuten, glaube ich, in der Folge Zeit, hat auch nicht jeder gesehen. Könnt ihr euch tatsächlich aber auch anschauen. Ich will jetzt aber nicht im Nachgang eigentlich über die Folge reden, sondern wir wollen ja eigentlich über dieses Thema an und für sich Zucker reden. Und das ist heute so ein bisschen, ich würde auch mal sagen, so der Schwierigkeitsgrad für uns, dass wir versuchen wollen, das aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven zu betrachten und nicht nur so aus dieser Perspektive, wie das zum Beispiel in dem Experiment war, wo der Jenke irgendwie ein Kilo Zucker am Tag gegessen hat, sondern wir wollen uns eben nicht nur diese gesundheitliche, medizinische Blutwerte-Seite anschauen, sondern vor allen Dingen auch die wirtschaftliche und schauen, wie passen die Sachen zusammen oder passen die überhaupt zusammen und wie ist vielleicht auch so der Grad der Evidenz, über den wir eigentlich reden, wenn es so ums Thema Zucker geht. Also können wir da eigentlich eine Aussage treffen oder nicht? Und ganz am Ende haben wir uns tatsächlich auch noch im Team gewagt, an dieses Thema Sucht heranzugehen. Denn meine Frau ist ja bei uns im Team und die ist ja masterstudierte Suchttherapeutin. Und deswegen haben wir uns auch ganz viel Input von ihr nochmal geholt. Ich glaube, ganz wichtig, aber auch am Ende nochmal anzudeuten, und da bist du jetzt eher der Fachmann, dass wir uns in dieser Woche, wenn der Podcast rauskommt, auf allen möglichen Plattformen versuchen, so viel es geht mit diesem Thema zu beschäftigen. Das heißt, es wird ja auch sowas wie ein Blog und so aus verschiedenen Perspektiven geben. Ist der schon online, wenn wir die Folge droppen, also wenn die Leute das hören oder noch nicht?
Ja, sehr, sehr wahrscheinlich. Also man kann das sehr gut über Instagram verfolgen oder wer unseren Newsletter abonniert hat. Aber es wird auf jeden Fall, ich sage mal so Dienstag, Mittwoch, einen Blogbeitrag geben zu dem Thema, wo wir auch Statements drin haben von eben, wie erwähnt schon, Laura aus der Suchtperspektive, aber auch zum Beispiel von Caro aus dieser medizinischen Präventionsschiene und auch aus ernährungswissenschaftlicher Schiene. Also es ist auf jeden Fall spannend und wird nächste Woche, Anfang Woche online kommen.
Okay, perfekt. Dann würde ich sagen, lass uns doch mal direkt starten, so mit diesem Thema. Wir haben uns natürlich Notizen gemacht, weil das Thema ist so riesengroß. Das heißt, wir hangeln uns jetzt so ein bisschen den Themen entlang, die wir ja auch letzten Endes mit euch hier durchgehen wollen. Willst du anfangen oder soll ich anfangen?
Ich hätte tatsächlich eine Frage, die ich mega spannend finde zu Beginn, und zwar nochmal, um auf ProSieben zurückzukommen. Was war denn, als du konntest vor der Show sozusagen schon ansehen, was bei diesem Zuckerexperiment alles passiert ist. Was war so das, was dich im ersten Moment am allermeisten überrascht hat? Also gab es so eine Sache, wo du dir echt dachtest, boah, krass.
Ja, tatsächlich. Die hatte aber ehrlicherweise weniger mit dem Experiment von Zucker an und für sich zu tun, sondern für mich, und das ist auch so die schönste Aussage des gesamten Experiments, wie wichtig Prävention eigentlich ist, weil wir in dem Experiment, hat der Jenke und noch ein paar andere vorher Blutwerte genommen und da kam schon eine prädiabetische Stoffwechsellage raus. Das heißt, wir hatten die Situation, dass jemand, der gesund ist, der sich gesund fühlt, der gesund aussieht, seine Blutwerte bestimmt und plötzlich prädiabetisch ist. Das heißt, wenn dieses Experiment nicht stattgefunden hätte, so wie es stattgefunden hat, dann würde der jetzt mit einem Prädiabetes rumlaufen. Was bedeutet, dass der vielleicht in 6, 7, 8 Monaten Medikamente bräuchte. Und das ist was, was ich tatsächlich unglaublich jetzt nicht irgendwie super erschreckend fand, weil das ja genau das ist, was wir ja auch in der Praxis und Co. machen, wie mit Prävention zu arbeiten. Aber ich glaube, das war somit eine der Aussagen des Films am Ende, die super, super relevant und wichtig sind. Und vielleicht, um noch eine zweite zu nennen, ist ja so ein bisschen in diese wirtschaftliche Thematik gegangen worden, aber wirklich nur ein bisschen. Also die haben ja versucht, verschiedene Lebensmittelfirmen anzuschreiben und über dieses Thema zu sprechen und tatsächlich, deren Aussage nach, hat ja nur Danone sich zurückgemeldet und man sieht ja auch ein kurzes Interview mit denen, dass die auch versuchen, die Industrie so ein bisschen dahingehend zu steuern, dass irgendwie weniger Zucker in den Joghurts und Co. drin sein soll, dass die Menschen das tatsächlich aber nicht angenommen haben. Und das ist was ich total spannend finde, weil das ist irgendwie sowas, was total ausgelassen wird in dieser Diskussion rund um Zucker sonst eigentlich. Das heißt, ich fand, das war total allumfassend, auch wenn man da jetzt wahrscheinlich noch hätte 6 Stunden länger drüber sprechen können. Es sind ja ganz viele Experten noch interviewt worden. Und das muss ich sagen, fand ich total spannend, weil ehrlicherweise, als ich gehört habe, so, hey, er nimmt 1000 Gramm Zucker zu sich und macht das für 10 Tage, da habe ich ja schon gedacht, okay, also die wissenschaftliche Aussage dessen ist ja jetzt am Ende nicht so sonderlich signifikant, weil ich könnte jetzt auch sagen, ich esse die 20-fache empfohlene Menge an Gemüse am Tag, dann wird es mir auch nicht gut gehen. Oder ich nehme die 10- oder 20-fache Menge an der empfohlenen Menge von Wasser zu mir, dann würde ich das Experiment wahrscheinlich gar nicht überleben. Aber von dahingehend war ich tatsächlich sehr überrascht ganz am Ende, wie das Ganze von der Professionalität her trotzdem aufgezogen wurde und dass die Kernaussagen am Ende nicht war, hey, Zucker ist total schlecht eigentlich.
Ja, cool. Ja, das ist tatsächlich, ne, gerade zu Beginn kann man auch nochmal ganz kurz sagen, Zucker ist ja so ein Thema, wo sich sehr viele Mythen und Behauptungen auch rumranken und dieses Zucker ist Gift, Zucker ist schlecht, so das hört man ja immer noch und das zieht sich auch schon seit Jahren durch, so seit den 60ern, 70ern, das ist ja nichts Neues eigentlich so. Und auch spannend, ne, mit dem Statement von Danone halt, dass die Leute das gar nicht annehmen, wenn man Zucker reduziert, vielleicht teilweise auch. Also in sowas hätte ich zum Beispiel gar nie gedacht. Das hat mich jetzt auch überrascht. Ich habe ja bewusst vorher nicht angeschaut, also das Experiment mir nicht angeschaut und den Talk danach von dir auch erst gerade so vor einer Stunde mal kurz reingeschaut, um halt nicht diese Situation zu haben, dass ich irgendwie gebiased bin oder dass ich irgendwas recherchiere, was deine Meinung wäre oder was andere Experten da halt gesagt haben. Deswegen kannte ich das nicht und das finde ich mega spannend.
Ja, perfekt. Dann starten wir, oder?
Genau. Willst
du anfangen? Soll ich anfangen?
Ja, fang gerne du an.
Also, grundsätzlich geht es uns jetzt am Anfang erstmal darüber oder darum, euch so einen kurzen Einblick zu geben, was in der Folge alles in Summe kommen wird, beziehungsweise auf was für einem Boden die ganzen Diskussionen und Mythen eigentlich stattfinden. Das heißt, wir hören ja ganz viele solche Aussagen wie Zucker macht dick, Zucker macht krank, Zucker ist irgendwie das neue Kokain tatsächlich, also diese Suchtperspektive spielt heutzutage ja auch eine sehr, sehr große Rolle, kommen wir wie gesagt ganz am Ende zu. Das Thema Übergewicht Und irgendwie auch so dieses Thema, dass es ein gesellschaftliches Problem ist rund um Ernährung mit Zucker, gerade wenn es um diesen Konsum dahinter geht. Und Übergewicht ist ja, also es gibt Experten, die sagen, wir haben eine Pandemie, was dieses Thema mittlerweile angeht. Auch da sind Zahlen gefallen, dass, ich glaube, es waren 53% oder 56% der Deutschen über, ich glaube, es waren über 19 Jahre, sind übergewichtig, fallen jetzt vom BMI quasi in diese Definition rein. Ehrlicherweise muss man sagen, auch ich würde dann in diese Definition reinfallen, weil BMI ja letzten Endes nur Körpergewicht und Größe mit einbezieht und jetzt nicht irgendwie eine Verteilung von Körperfett und Muskulatur. Und ich glaube, das sind somit die größten Mythen, die wir eigentlich irgendwie heutzutage hören oder auch so Kernaussagen, so extreme Dinge. Und was tatsächlich mir jetzt ganz neu war, das liegt aber auch so ein bisschen daran, dass ich jemand bin, der sich tatsächlich sehr wenig mit aktuellen politischen Dingen und Co. auseinandersetzt, was ja auch einer der Gründe ist, warum du mit dabei bist heute. Dieses Thema Zuckersteuer und Herstellerabgaben für überzuckerte oder generell gezuckerte Getränke, dass das irgendwie kein nachhaltiges Mittel ist oder auch, dass das überhaupt zur Debatte steht. Sag ich ganz ehrlich, das ist jetzt nicht völlig an mir vorbeigegangen. Ich habe das schon mitbekommen, aber ich habe da gar keine Insights und überhaupt keine Inhalte mitbekommen. Und deswegen ist das tatsächlich somit die Sache, die für mich jetzt am neuesten war. Sagen wir es mal so, die gesundheitliche Perspektive wahrscheinlich gar nicht. Wobei so der Stand der Evidenz irgendwie schon zu einem Teil auch. Weil auch da sind wir ja tief in die Studien gegangen und haben jetzt nicht uns nur die Headlines angeguckt oder so. Und ich finde das super spannend und das ist auch einfach was, was irgendwie zur Diskussion anregen sollte. Das ist irgendwie ein Thema, von dem wir alle wissen, dass das eigentlich nicht so gesund ist. Aber wir wissen irgendwie alle auch nicht klar, dass das ein Thema ist, was ungesund ist. Also es ist irgendwie nicht so hundertprozentig klar. Wir können nicht so ganz klar sagen, für wen ist da was gesund, für wen ist da was ungesund, sondern ich glaube, dass wir da alle sehr, sehr viel nach Gefühl urteilen. Und das ist tatsächlich, glaube ich, was, wenn es um Diskussionen und auch um Mythen geht, gerade was dieses Zuckerthema angeht, sehr, sehr, sehr schwierig ist. Also für mich jetzt zumindest sehr schwierig, nachdem wir da so tief eingestiegen sind. Vor 3 Wochen tatsächlich auch noch nicht so kompliziert. Da hätte ich auch wahrscheinlich 3, 4, 5 einfache Sätze dazu gesagt.
Ich glaube, das ist tatsächlich auch ein bisschen so der Grund, warum wir diese Mythen haben oder warum die sich so halten, warum wir das immer noch in den Schlagzeilen lesen, weil das Thema Zucker halt jetzt rein aus dieser kommunikationswissenschaftlichen Schiene oder aus dieser Wissenschaftsschiene halt eben so komplex ist und gar nicht so einfach ist. Und wenn man sich vorstellt, wer schreibt solche Medienbeiträge oder wer schreibt Pressemitteilungen, das sind dann unter Umständen nicht unbedingt die Wissenschaftler, die Studien geschrieben haben oder die sich wirklich alles angeguckt haben. Und wenn die natürlich so viele verschiedene Daten und Meinungen hören, die es halt einfach um Zucker schon seit Jahren gibt, dann ist es ja noch viel schwieriger, das so komplexe Thema richtig einfach runterzubrechen, was man in Wissenschaftskommunikation eigentlich auch möchte, um den Leuten dann halt was mitzugeben für den Alltag. Und ja, ich glaube, gerade diese Research hat auch gezeigt, wie komplex das Thema ist und wie schwierig das ist, das wirklich auf den Punkt bringen zu können. Deswegen finde ich auch, man kann da gar niemanden einen Vorwurf machen, wenn der sagt so, hey, ich finde Zucker mega schlecht oder ich finde Zucker mega gut. Weil ich glaube, die wenigsten Menschen haben sich wirklich mal hingesetzt und mal alles aufbereitet bekommen oder sich mal hingesetzt und sich selber damit beschäftigt und versucht, alle Perspektiven einzunehmen. Und das ist bei Zucker, glaube ich, von allen Themen, die wir je uns angeguckt haben, war das so das komplexeste Thema, wo man viel tief in verschiedene Datenlagen reingehen musste, wo es auch schwierig ist, einfach so einen Konsens zu haben. Und ja.
Das hört sich jetzt fast so
an, als das ist was, was mich sehr überrascht hat.
Das hört sich jetzt fast so an, als hätten wir uns alle Daten angeguckt. Also ich glaube ja auch, wir sind noch lange nicht am Ende. Muss man ja auch ehrlicherweise sagen, das ist ja jetzt so ein Überblick in Anführungsstrichen. Und ich glaube, dieser Überblick zeigt am Ende ganz gut, was wir wissen und was man sagen kann und was man eigentlich nicht sagen kann. Aber also es darf jetzt auch nicht für euch so rüberkommen, dass wir alle Daten uns angeschaut haben. Also wenn man sich nur die wissenschaftlichen Daten für Diabetes anschauen wollen würde. Jeder, der euch sagt, er hat sich alle Studien, alle Daten angeschaut, das ist unmöglich. Also wir haben so ein Beispiel durchgespielt mit Diabetes in der Masterausbildung oder Masterstudiengang, den ich mache. Und da haben wir das Beispiel Diabetes genommen und haben uns in PubMed angeschaut, wie viele Studien es gibt, wie viele Neuerscheinungen es gibt. Und du würdest als einzelner Mensch es in deinem gesamten Leben nicht schaffen, dir nur die Daten zu Diabetes anzuschauen, weil es so viele Daten schon gibt und so viele neue Daten erscheinen, dass du gar nicht hinterherkommen würdest, die alten Daten zu lesen und die neuen dann auch wieder zu lesen. Das heißt, es ist ja super wichtig, sich so einen Überblick zu verschaffen und da jetzt nicht, klar, bei spezifischen Sachen ins Detail zu gehen, definitiv, aber sich jetzt nicht in diesem Detail dann zu verlieren am Ende, sondern auch diesen großen Überblick, dieses große Ganze letzten Endes zu behalten. Und vielleicht so abschließend zu diesem Überblick, nimmst du uns nochmal ganz kurz so ein bisschen mit auf diese Reise zu diesem Thema Zuckerlobby, beziehungsweise was das Ganze auch so mit Ärzten an verschiedenen Universitäten in Amerika und Co. zu tun hat.
Genau. Also was ich sehr spannend fand, gerade zu diesem Thema Zuckerlobby, ist ja, dass wir tatsächlich bei diesem Thema von Anfang an schon sehr viel Polarisierung hatten. Und das Prägnanteste war für mich tatsächlich, es gibt eine Wissenschaftlerin, die 2015, 2016 sich sehr viel damit beschäftigt hat, sozusagen sich anzugucken, welche Studien wurden anfangs gemacht, als diese Mythen und diese Schlagzeilen entstanden sind und was waren die Aussagen davon und wie war das damals halt auch mal mit einem Interessenskonflikt zum Beispiel. Weil, und das fand ich mega spannend, damals gab es zum Beispiel in manchen Journals noch gar nicht diese Sache, dass man sagen musste, dass man einen Interessenskonflikt vielleicht hat, dass man vielleicht mit einer Organisation zusammenarbeitet, die aus dieser Zuckerlobby kommt. Und tatsächlich gab es einen sehr spannenden Fall. Da wurden zwei Harvard-Ernährungswissenschaftler bezahlt von der Sugar Research Foundation. Und wenn man das mal umrechnen würde, wären das circa $48.000 gewesen, die bekommen haben, um einen Review zu schreiben, wo die dann eigentlich schlussendlich einfach sagen, so dass für koronare Herzerkrankungen eigentlich nur Fett- und Cholesterinkonsum wichtig und entscheidend ist. Also die haben sozusagen dann gesagt, so Zucker hat damit nichts zu tun und haben damit die Daten gefälscht, haben bewusst ein bisschen dieses Cherrypicking betrieben und in diesen Review nur Studien einfließen lassen, die sozusagen von der Zuckerlobby die gewünschte Aussage transportiert. Und dazu gab es noch zwei, drei andere Fälle. Und das fand ich sehr, sehr spannend, weil darauf basierend sind ja dann auch diese ersten Empfehlungen zu Zucker entstanden. Wie viel Zucker darf ich überhaupt konsumieren? Das ist ja auch damals schon auf einer Datenlage entstanden, aber die war halt per se nicht so ganz valide.
Ich sehe ja immer noch nicht so richtig, muss man sagen. Aber, genau. Ich glaube ja auch zu diesem, also du hast jetzt so dieses kardiovaskuläre Thema angesprochen. Das Ähnliche war ja auch so, wenn es so ums Thema Speisen für Zähne und so hast du ja gerade auch angesprochen, also Thema Karies und Co. anging. Und das ist ja auch so ein Riesenaspekt, der, glaube ich, tatsächlich heutzutage einfach außen vor gelassen wird. Also es wird immer so über alle möglichen Dinge, Auswirkungen von Zucker geredet, aber so hundertprozentig wissen tun wir ja eigentlich nur, dass es einen negativen Einfluss auf Karies hat. So, also so hundertprozentig andere Sachen wissen tun wir gar nicht so richtig. Gehen wir ja gleich noch so im Detail drauf ein. Aber da muss man sagen, das ist schon eine harte Nummer, so muss man sagen, ne? Dass gerade irgendwie so dieses Thema Geld da so eine entscheidende Rolle spielt und gerade auch das, und das zeigt aber ja einfach wieder auch, dass Menschen Dinge hinterfragen sollten und nicht irgendwie ein Review von irgendeinem Ernährungswissenschaftler oder irgendwas, also ein einziges Review nehmen sollten und das dann für wahre Münze nehmen sollten, sagen so, ah ja, die haben das gesagt und fertig aus, Thema beendet. Es gibt ja mehr als eine Datenlage, als ein Review, als ein Paper, als ein irgendwas zu einem spezifischen Thema. Und es ist halt nicht damit getan, dass man sich eine Sache anschaut. Weil dann würde das auch bedeuten, dass Kreatin zu Haarverlust führt. Weil es, glaube ich, eine Studie gibt irgendwie aus 700 oder so, die zeigt, dass Kreatin letzten Endes Haarverlust macht. Alle anderen zeigen das halt nicht. Aber deswegen ist es schwierig dann zu sagen, Kreatin macht Haarverlust, wenn 699 Daten das nicht zeigen und eine zeigt das halt. Aber ist trotzdem ein hartes Thema und das ist auch der Grund, warum ich eben so explizit betont habe, dass dieses Video nicht irgendwas damit, oder dass der Podcast, der ja auch als Videopodcast auftaucht, an der Stelle lohnt es sich auch wahrscheinlich übrigens den bei YouTube anzuschauen, weil wir immer wieder Sachen hier versuchen werden einzublenden, weil wir später über verschiedene Grafiken aussprechen oder sich natürlich den Premium-Zugang zu holen, wo das Ganze dann auch im Transkript drin ist. Aber deswegen war mir das wichtig, auch am Anfang zu sagen, dass der Podcast jetzt hier überhaupt nichts damit zu tun hat, dass wir das jetzt machen, weil ProSieben das wollte oder irgendwas. Ne? Ganz im Gegenteil. Das war
uns. Oder von der Zuckerlobby gesponsert.
Ja, das sowieso. Also das wäre, glaube ich, komplett absurd, wenn wir von der Zuckerindustrie gesponsert werden würden. Zumal wir, und das kann man ja auch ganz ehrlich sagen, weil das ist zum Beispiel was mir, und das ist jetzt so ein bisschen schmaler Grat, aber ich sage es trotzdem, weil das ist zum Beispiel was, als wir in dieses Thema eingestiegen sind und da kam dieses Thema immer wieder auf mit, ist Geld geflossen und Co. Das ist ja, also wir hatten ja vor mehreren Wochen oder Monaten auch dieses Thema mit einer Supplement-Firma wo mir das ja auch vorgeworfen wurde, was ja nicht der Fall war, weil die Leute irgendwelche falschen Sachen zusammengewürfelt haben. Aber das war ja auch so der Moment, wo wir gesagt haben, hey, wir werden in Zukunft nie wieder mit einer Nahrungsergänzungsmittelfirma arbeiten. Und also was heißt zusammenarbeiten? Es gab ja keine Geldflüsse, die gezahlt wurden aufgrund von irgendwelchen Sachen, sondern ich habe halt Produkte gebaut. Aber auch da muss man ehrlicherweise offen zugeben, habe ich mir nicht zu viele Gedanken darüber gemacht, wie das nach außen hin wirken könnte. Und das ist, glaube ich, was eine ganz, ganz wichtige Sache ist und was man hier jetzt auch wieder sieht. Klar, hier war das eine bewusste Fehlaussage für Geld, was natürlich nochmal was ganz anderes ist. Aber das war mir jetzt auch nochmal wichtig, zu sagen, dass wir das in Zukunft nicht machen werden. Also wir werden in Zukunft auch mit keinen anderen Supplement-Firmen arbeiten, was das angeht, weil uns einfach diese Glaubwürdigkeit und auch diese, ich weiß gar nicht, wie nennt man das, dieses Unbefangene, dafür gibt es ein Wort, aber mir fällt es gerade nicht ein.
Ja, diese Unabhängigkeit.
Kein Interessenskonflikt. Genau. Unabhängigkeit, das Wort hat mir gefehlt.
Ja.
Dass uns das total wichtig ist. Und wir haben sogar ja überlegt, kann man auch sagen, eine eigene Supplement-Firma zu gründen, damit wir das eben so nicht haben. Wir haben uns auch da dagegen entschieden, weil natürlich auch das wieder was ist, was einem mit einem finanziellen Thema irgendwie in Verbindung gebracht wird. Und das ist nicht das, was wir wollen. Das ist auch nicht das, wofür der Podcast Create Your Best Self da ist. Und deswegen ist das ein ganz anderes Thema. Aber jetzt hüpfen wir mal wieder zurück zum Thema. Es war mir aber wichtig, in dem Kontext einmal loszuwerden. Willst du noch was zu diesem Überblick sagen oder sollen wir mal grundlegend damit anfangen, was ist Zucker überhaupt? Weil das hat mir zum Beispiel beim Jenke-Experiment extrem gefehlt, dass die meisten Menschen, glaube ich, gar nicht verstehen, was Zucker überhaupt ist, so richtig.
Genau, da würde ich auch direkt ansetzen. Also was ist Zucker überhaupt? Und vor allem, was ich glaube auch noch in ganz vielen Köpfen schwierig ist, ist dieses Thema, was ist mit dem Begriff Kohlenhydrat und Zucker und wie steht das im Zusammenhang? So, gibt es da eine Trennlinie? Was ist Zucker überhaupt?
Also ich glaube, das ist wahrscheinlich so mit eines der meist fehlverstandenen Dinge, wenn es um dieses ganze Thema geht, worüber wir ja auch gerade sprechen. Und es ist tatsächlich auch gar nicht so plakativ einfach, wie man es jetzt auf den ersten Blick nennen würde. Also eigentlich ist es schon einfach, aber man braucht so ein bisschen biochemische Grundlagen, weil, also ganz realistisch betrachtet, wenn wir Zucker und uns ein Kohlenhydrat anschauen, also ein Zuckermolekül gehört in die Kategorie Kohlenhydrate. Aber nicht jedes Kohlenhydrat ist automatisch normaler Zucker. Aber auch das theoretisch, was ich jetzt gerade gesagt habe, ist nur so semi-richtig, weil theoretisch gesehen ist, wenn ich mir ein komplexes Kohlenhydratmolekül anschaue, wenn ich das runterbreche in die ganzen einzelnen kleinen Moleküle, dann habe ich am Ende ganz viele Zuckermoleküle, die miteinander komplex verzweigt sind. Das heißt, rein theoretisch gesehen ist jedes Kohlenhydrat am Ende schon irgendwo Zucker. Natürlich sind das dann verschiedene Mono- oder Disaccharide, also diese kleinsten Partikel letzten Endes. Aber ich glaube, das Einfachste, wie wir Kohlenhydrate einteilen können, ist, dass wir sie nach Stärken, Ballaststoffe und Zucker einteilen. Stärken sind so komplexe Kohlenhydrate. Das ist ja dieser Begriff, den die meisten auch kennen. Also sowas wie in Nudeln, in Brot, beziehungsweise in Vollkornbrot sogar noch mehr. Das heißt Quinoa und solche Dinge zum Beispiel. Ballaststoffe sind sehr viel in den eben genannten Lebensmitteln auch drin, aber auch logischerweise viel in Gemüse zum Beispiel. Ballaststoffe sind aber Kohlenhydrate, die wir zu uns nehmen, die extrem wichtig und gut für die Verdauung sind. Und by the way, mal abgesehen davon, Ballaststoff ist wahrscheinlich so mit eines der größten Probleme unserer Ernährungsgesellschaft überhaupt, dass wir die nämlich grundsätzlich viel zu wenig zu uns nehmen. Und da sehen wir auch eine sehr schöne Korrelation zwischen Absinken der Gesamtmortalität, wenn wir die Ballaststoff erhöhen. Also das wäre eine sehr einfache Sache, die zum Beispiel jeder von euch machen könnte. Ab jetzt sofort mehr Ballaststoffe essen und das muss nicht das Neujahrsziel für 2024 sein. Also Ballaststoffe, die werden zu sich genommen, gehen durch den Darm letzten Endes hindurch oder durch den Verdauungstrakt und die werden aber nicht aufgenommen vom Körper. Also die werden wieder ausgeschieden. Und dann haben wir am Ende Zucker. Und da ist es so, wenn wir uns das Ganze industriell anschauen und ein sehr schönes, meiner Ansicht nach auch wieder missverstandenes Thema ist so dieses Thema natürlich oder nicht, kommen wir gleich nochmal kurz drauf. Aber wenn wir uns Zucker anschauen, dann können wir erstmal grundsätzlich unterscheiden in so zugesetzte Zucker, also in so raffinierten Zucker, der wird verschiedenen Lebensmitteln während der Verarbeitung oder auch der Herstellung zum Beispiel hinzugefügt. Oder wir haben sowas wie freie Zucker. Und ich habe gerade eben schon mal gesagt, es gibt Mono- oder Disaccharide. Also so ein Monosaccharid wäre zum Beispiel, also fange jetzt nicht hier mit Namen an, weil dann steigen wahrscheinlich alle komplett aus. Aber das sind so die kleinsten gemeinsamen Bausteine am Ende, die, wie gesagt, wenn wir sie miteinander verknüpfen, irgendwann ein komplexes Kohlenhydrat rauskommt. Und das sind eben Dinger, diese freien Zucker, die vor allem in sowas wie Honig, Sirup, Fruchtsaft, Konzentrate oder auch Fruchtsäften vorkommt. Und das seht ihr ja im Supermarkt heutzutage auch häufig, wenn dann da steht, zum Beispiel mit Fruchtzucker gesüßt, mit Fruktose oder sowas. Das war jetzt zum Beispiel dann schon eine spezifische Form, Fruktose und Glucose. Das eine ist der Fruchtzucker und das andere ist eben nicht der Fruchtzucker. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir hier an und für sich ein natürliches Lebensmittel, wollte ich schon sagen, aber es ist ja kein richtiges Lebensmittel, sondern es ist ja irgendwie eher so ein Nährstoff, einen natürlichen Nährstoff haben, der aus der Zuckerrübe kommt, der dann irgendwie industriell weiterverarbeitet wird, der also auch verarbeitet ist. Aber nur weil ich jetzt Honig habe oder ich habe Dattelsirup oder weiß ich, oder Kokosblütenzucker, muss man leider ganz ehrlich sein, ist das trotzdem Zucker am Ende des Tages. Ja, das ist zwar von der Herstellung ein bisschen anders, aber die biochemische Reaktion ist schon ein bisschen anders. Wir müssen zwar, oder schon sehr ähnlich, wir müssen unterscheiden, wenn wir uns Glucose und Fructose und sowas anschauen, das ist dann wieder unterschiedlich. Aber es ist ganz wichtig zu verstehen, dass jetzt Kokosblütenzucker und Co. per se nicht viel gesünder ist, auch wenn der vielleicht ein paar mehr Nährstoffe enthält als normaler raffinierter Zucker, aber per se eben nicht viel, viel, viel gesünder ist. Und wir jetzt uns nicht so diesem Glauben hingeben sollten, dass ein Kinderriegel in Anführungsstrichen vielleicht deutlich schlechter ist als irgendein Riegel, der mit Kokosblütenzucker oder Dattelsirup oder so gesüßt ist, weil die Menge an Zucker am Ende wahrscheinlich keinen großen Unterschied macht.
Ja, verrückt. Ich glaube, das ist ja auch so die Debatte, die am häufigsten geführt wird. Immer dieses, ja, natürlicher Zucker oder beziehungsweise ist nur mit Datteln gesüßt oder nur mit Honig. Und die Leute denken dann, dass es besser ist, weil es natürlich ist. Aber es ist eigentlich spannend, weil schlussendlich macht es keinen großen Unterschied, was Gesundheit angeht.
Ja, absolut. Und ich glaube, auch da ist tatsächlich, wenn man da noch so einen ganz kleinen Schritt weitergehen will, sind wir ganz ehrlich, also auf was steht auf jedem Frühstückstisch am Wochenende drauf oder auf fast jedem? Das sind irgendwelche Fruchtsäfte. Ist es meinetwegen Orangensaft? Und dann sitzt man da und denkt, ich nehme gerade so viele gute Vitamine und Nährstoffe zu mir. Was man aber außen vor lässt, ist, dass man mal ganz schnell 30, 40 Gramm Fruchtzucker zu sich nimmt und der Körper so in Summe zwischen 30 und 60 Gramm, je nach Datenlage, am Tag gut verwerten kann. Das heißt, wenn ich 2 Gläser Orangensaft trinke, dann ist das wahrscheinlich, wenn ich das jeden Tag tun würde, in Summe einfach schon zu viel. Und das ist ja dann nicht der einzige Fruchtzucker, den ich zu mir nehme. Und das ist auch so, wenn wir so Smoothies und sowas anschauen, da sind ganz oft ja dann so 4, 5, 6 verschiedene Obstsorten oder ganze Obstteile drin, die wir so in der Realität ja niemals essen würden. Und dadurch, dass sie auch noch kleiner gemacht sind, werden sie auch noch viel, viel, viel schneller verdaut, weil sie viel schneller aufgenommen werden und dadurch viel schneller ins Blut gehen und dadurch viel größere Blutzuckerschwankungen ausmachen. Das heißt, und das glaube ich auch so das erste Learning nach diesem Ballaststoffthema gerade eben, wenn wir versuchen, Zucker zu meiden, zu reduzieren, wir kommen ganz am Ende auch noch zu ein paar Regeln, die man am Ende einhalten könnte oder die man für sich in der Praxis umsetzen könnte, ist es so, dass wenn wir versuchen wollen, auf etwas zu verzichten, obwohl ich das Wort eigentlich nicht mag, aber zu meiden oder in einer gewissen Dosierung nur zu sich zu nehmen, dann ist es wahrscheinlich sowas wie flüssiger Zucker beziehungsweise gesüßte Getränke oder eben auch Fruchtsaftgetränke.
Ja, und das ist spannend mit der Menge, die du gerade genannt hast, weil wenn man ja mal so einen Blick in die Daten wirft zum Thema Zuckerkonsum in Deutschland, also laut Statista, ne, kann man davon ausgehen, dass der Pro-Kopf-Verbrauch 2021/22 bei rund 95 Gramm lag. So, das wäre ja, also dieser durchschnittliche Zuckerkonsum ist ja schon mehr als die Menge, die du gerade angedeutet hast. Bedeutet ja, fast schon so, jeder Deutsche konsumiert eigentlich mehr Zucker, als in der Theorie empfohlen ist.
Ja, absolut, definitiv. Also grundsätzlich ist ja selbst, wie viel Gramm hast du gerade gesagt? Knapp 100, ne?
95, genau.
Ja, 95, genau. Das ist ja das, was wir zu uns nehmen. Empfohlen ist aber ja nochmal was ganz anderes. Das ist ja, also diese, runden wir jetzt mal auf 100 Gramm auf, dann ist es einfacher zu rechnen. Aber 105 Gramm sind da jetzt unterschlagen einfach, ja. Ist es so, dass das ja sogar die doppelte Menge von der ist, die empfohlen ist. Und auch diese Empfehlungen schwanken ja auch wieder danach, wo man sich das Ganze anschaut. Na, wenn wir zum Beispiel mal Tabelle 3 ist das hier, quantitative Empfehlungen von verschiedenen Fachgesellschaften und offiziellen Regierungsorganen zur täglichen Zuckerzufuhr. Und da sieht man zum Beispiel ganz links auf der Seite, sehen wir Exposition, dann sehen wir das Land, wo das Ganze herkommt, wir sehen die Fachgesellschaft, sehen die Zielgruppe, sehen die quantitative Empfehlung, also wie viel Prozent der Gesamtkalorienmenge am Ende Zucker sein sollte oder wie viel Gramm am Ende auch. Und dann sehen wir auch den Grund oder die Begründung, warum man so wenig zu sich nehmen sollte. Und das Spannende ist auch, dass wir, wenn wir uns das anschauen, wir haben ja jetzt Institute of Medicine, wir haben da die HAA, also die American Heart Association, wir haben die WHO da drin, auch ganz viele andere. Die Begründungen sind alle völlig unterschiedlich. Also wir haben Begründungen wie Nährstoffverdrängung, was ja zum Beispiel jetzt was grundlegend anderes ist, kommen wir ja nochmal ganz am Ende zu, was auch so ein Bias ist, den wir in diesem ganzen Zuckerwissenschaftsthema haben, dass die meisten Menschen, die sich halt schlecht ernähren und diese große Menge an Zucker zu sich nehmen, halt grundsätzlich in Summe zu wenig Nährstoffe zu sich nehmen, weil sie diese Lebensmittel halt nicht essen. Und wir ja nicht hundertprozentig sagen können, liegen diese Nebenwirkungen oder diese, dass es den Leuten schlecht geht oder die Erkrankungen, die entstehen, liegt das jetzt per se am Zucker oder liegt das per se letzten Endes daran, dass wir andere Nährstoffe weniger zu uns nehmen? Natürlich, wenn der Blutzuckerspiegel und Co. hochgeht, wir wissen natürlich über verschiedene Nierenerkrankungen, über Retinopathien, über andere Dinge wie, dass die Gefäße kaputt gehen und Co., weil Zucker natürlich irgendwo in zu hohen Mengen einfach toxisch ist. Aber dennoch ist es spannend zu sehen, was diese unterschiedlichen Fachgesellschaften für Grundlagen oder für Begründungen haben, die natürlich meistens spezifisch gesehen an das Regierungsorgan oder an das letzten Endes an das Thema gehen, wonach sich diese Organisation auch richtet. Also klar hat die Heart Association irgendwie kardiovaskuläres Risiko und Adipositas und Dyslipidemien, weil das halt alles Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind. Aber wir sehen eben auch, dass bei der WHO zum Beispiel Gewichtszunahme und Zahnkaries erfolgt. Das heißt, wenn man sich das Ganze so in Summe anschaut und man überfliegt das alles so, dann fällt sehr, sehr häufig das Thema Diabetes, es fällt sehr, sehr, sehr häufig das Thema Nährstoffverdrängung und es fällt unter anderem sehr häufig das Thema Gewichtszunahme und halt kardiovaskuläre Erkrankungen, wie gerade eben schon gesagt. Und das sind wahrscheinlich ja auch ehrlicherweise so die meisten Gründe oder Begründungen, die man häufig draußen hört. Was einem aber ganz oft, glaube ich, nicht bewusst ist, ist, was dann auch die quantitative Empfehlung dazu bedeuten würde. Und wenn man sich das so anschaut, ja, wir haben es gerade eben bei der WHO zum Beispiel haben wir gesagt, oder beziehungsweise diese 50 Gramm letzten Endes, das müsste man jetzt natürlich mal im Detail umrechnen, aber wenn man sich das nach der WHO anschaut, die sagen zum Beispiel, dass ungefähr weniger als 10% letzten Endes Prozent von der Gesamtkalorienmenge am Ende Zucker ausmachen sollen. Wenn wir uns andere Institutionen anschauen, wie das Institute of Medicine zum Beispiel, das sagt weniger als 25%. Oder wir gucken uns die American Heart Association an, die sagt weniger als 25 Gramm. Ja, das ist ja, das sind 200 Kalorien. Nee, gar nicht wahr, das sind 100 Kalorien sogar nur. 100 Kalorien in Summe am Ende, das ist ja, also wenn ich 2000 Kalorien zu mir nehme, sind das 5%. Und wenn ich mehr als 2000 Kalorien zu mir nehme, was die meisten ja tun, sind das noch weniger als 5%. Das heißt, ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verrechnet, aber ich glaube, es sind weniger als 5%, ist es einfach total spannend zu sehen, dass auch zwischen diesen verschiedenen Fachgesellschaften die Empfehlungen einfach total unterschiedlich sind. Also es gibt gar keine klare Linie, was ein tatsächlich eigentlich so scheinbar klares Thema wie Zucker angeht. Jede Gesellschaft hat eine komplett andere Empfehlung. Die schwanken irgendwo so zwischen 5 oder unter 5 und 25%. Und das ist ja, also das Fünffache zum Teil.
Ja. Oder wenn wir mal von Gramm ausgehen, wir haben ja Empfehlungen, die so bei 20 Gramm rumliegen würden und dann welche, die sagen, ja, unter 100 ist auch noch okay. Also das ist ja auch verrückt. Irgendwas zwischen 20 und 100 Gramm ist in Ordnung.
Ja, also das ist schwierig.
Führt halt auch, glaube ich, sehr viel zu Verwirrung, ne? Also ich verstehe das auch. Weil woran soll man sich orientieren, woran soll man glauben? Und ich glaube, da kommen wir später nochmal dazu. Das Problem ist ja auch, dass das gar nicht so einfach ist, weil es so viele Faktoren gibt und der Kontext auch eine sehr, sehr große Rolle spielt, dass man das halt pauschal so auch gar nicht sagen kann. Also es gibt nicht diese eine Wahrheit mit so viel Zucker, ist gut oder schlecht.
Ja, absolut. Und ich glaube, hier ist nochmal ganz wichtig zu sagen, diese Mengenangaben, von denen wir reden, das sind nicht Kohlenhydrate, sondern das ist hier dieser freie Zucker, über den wir eben kurz gesprochen haben. Ja, also dieser freie Zucker, das heißt, um am Beispiel nochmal explizit zu bleiben, von der WHO, an denen sich die meisten richten, wobei irgendwie auch das ist ja nicht so richtig, weil haben wir ja gerade gesehen, die Schwankungen sind ja ziemlich groß, ist es so, dass 10%, ne, also um die 50 Gramm, und das ist so, hängt jetzt auch wieder davon ab, also nagelt mich nicht fest, aber ungefähr so eine Tafel Schokolade, hängt jetzt natürlich von der Schokolade ab in Summe auch. Und dass das letzten Endes, wenn wir darüber steigen, dass das halt stark mit Übergewicht und Karies zusammenhängt. Das ist das, worauf sich die WHO halt primär letzten Endes bezieht. Aber wie du gerade auch schon gesagt hast, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu betonen, ist, dass wir, also man kann total nachvollziehen, dass man total verwirrt ist und dass man auch nicht so richtig weiß, was man machen soll, weil wir es ja auch ehrlicherweise nicht so richtig wissen. So, das muss man ja sagen. Also es wäre total gelogen, wenn wir uns hier hinsetzen würden und sagen würden, ja, wir wissen genau, wie viel gut und wie viel schlecht ist. Und da kommen wir ganz am Ende auch nochmal zu, wo nämlich das ganz, ganz, ganz große, grundlegende Grundproblem unserer Meinung nach liegt. Und das ist etwas, was in diesen Empfehlungen zum Beispiel hier auch gar nicht bedacht wird. Was, also um wen geht's denn da? Klar, da ist so Zielgruppe Allgemeinbevölkerung, Kinder, Kleinkinder, Allgemeinbevölkerung und Erwachsene. Also wo ist der Unterschied zwischen Allgemeinbevölkerung und Erwachsene? Da weiß ich schon nicht, wie ich darauf antworten soll. Sportler sind da zum Beispiel gar nicht drin. So. Wo ist denn der Unterschied Allgemeinbevölkerung? Das ist ja Heidenunterschied. Also über was reden wir denn jetzt gerade? Reden wir über Männer? Reden wir über Frauen? Reden wir über dieselben sozialen Schichten? Also worüber sprechen wir denn gerade? Das sind doch Menschen, die alle einen unterschiedlichen Lebensstil führen. Da können wir ja nicht grundsätzlich sagen, die Empfehlung für diese völlig unterschiedlichen Menschen sind am Ende des Tages genau die gleichen. Und das ist natürlich was, was schwierig ist und glaube ich, was auch gut tut, mal zu hören, dass wir es einfach gar nicht so genau wissen, wenn wir das so allgemein betrachten, wie halt hier jetzt. Ne?
Ja, ich würde sagen, sagst du ja auch ganz oft so, der Kontext ist halt ganz oft das Entscheidende. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal so ein bisschen tiefer rein in dieses ganze Thema gesundheitliche Auswirkungen von Zucker. Da gab es ja dieses Jahr einen ziemlich spannenden neuen Review.
Ja, definitiv. Also er ist spannend, aber er ist auch irgendwie spannend, weil er dann doch nicht so spannend ist, ehrlicherweise. Also es gab einen super großen neuen Umbrella-Review, den wir im Team gefunden haben. Der ist ja auch jetzt erst von April, muss man sagen. Also so alt ist er nicht, April 2023. Und man muss sich immer überlegen, so okay, in was für einem Stadium der Evidenz oder auf was für einer Stufe der Evidenz befinden wir uns mit einem Umbrella-Review? Also es gibt ja verschiedene Arten von Evidenzgraden. Ich will jetzt da jetzt nicht ins Detail wieder reingehen, weil das habe ich schon ganz oft gemacht. Aber das, was wir versuchen wollen zu kriegen, sind ja so RCTs, randomisiert kontrollierte Studien. Das ist so der Standard in der Medizin oder der, den wir hoffen zu kriegen, nennen wir es mal so. Und wenn wir ganz viele randomisiert kontrollierte Studien uns nehmen und wir werten die in Summe aus, dann haben wir eine Meta-Analyse. Eine Meta-Analyse ist super toll, weil wir halt viele randomisiert kontrollierte Studien uns zusammen anschauen. Aber es ist halt auch nur so gut, wie die randomisiert kontrollierten Studien sind. Wenn die randomisiert kontrollierten Studien nicht gut sind, dann ist die Aussage der Meta-Analyse ebenfalls völlig für die Katze. Das heißt, wenn wir, keine Ahnung, nehmen wir mal 20 RCTs in eine Meta-Analyse rein und davon sind 5 schlecht, dann und 15 sind eigentlich ganz gut, dann ist die Aussage der Meta-Analyse am Ende auch nicht signifikant toll, weil wir halt mehrere schlechte Studien dabei haben. Und hier ist es jetzt so, wir haben eine Umbrella-Review, das heißt, es wurden sich viele Meta-Analysen genommen und diese Meta-Analysen wurden letzten Endes ausgewertet. Und das ist was, wenn wir uns das anschauen, also nicht auf der einen Seite nur diesen Umbrella-Review, sondern auch den gesamten Body of Evidence, dann ist es super, super relevant, erstmal zu sagen, haben wir hier einen Menschen, der zu viel Zucker zu sich nimmt, während er aber die Menge an Kalorien zu sich nimmt, die er braucht, also der ist isokalorisch, oder haben wir einen Menschen, der ist hyperkalorisch, also der ist zu viele Kalorien und verhältnismäßig davon dann in Summe natürlich auch zu viel Zucker. Und wenn man sich jetzt diesen Umbrella-Review nochmal im Detail anschaut, dann kann man auch da wieder so ein bisschen unterscheiden zwischen den Studien, in Summe waren das glaube ich 58, also Meta-Analysen und jede dieser Meta-Analysen hat dann ja wieder ganz viele Studien in sich. Also wir reden hier über extrem viele Daten in Summe. Ist es so, dass bei diesen 58 Meta-Analysen wurden die Auswirkungen von zuckergesüßten Getränken untersucht. Also von diesem Art oder dieser Art unter anderem freien Zucker, über den wir gesprochen haben. Aber es gab in diesem Umbrella Review tatsächlich nur sehr wenige, um genau zu sein, nämlich eine Meta-Analyse, die sich nur die Auswirkungen von freiem Zucker angeschaut hat. Und dann gab es nochmal vier weitere Studien, die sich den zugesetzten Zucker angeschaut haben. Ne, jetzt versteht ihr auch, warum wir das eben so ein bisschen untergliedert haben in freien Zucker, zugesetzten Zucker und Co. Und das Spannende ist, und das ist jetzt auch das, was man wieder überall sieht und was man überall hört und in jedem zweiten TikTok und jedem zweiten Instagram-Video wieder sieht, dass sich Leute hinsetzen und sowas sagen wie, ja, es wurden statistisch signifikante Assoziationen zwischen erhöhtem Zuckerkonsum und unter anderem sowas wie 18 endokrinologischen bzw. metabolischen und 10 kardiovaskulären Zielgrößen und 7 Krebserkrankungen festgestellt. Und das hört sich jetzt erstmal so an wie, oh mein Gott. Also wir wissen jetzt aus einer riesen Datenlage, dass ein erhöhter Zuckerkonsum unter anderem mit hormonendokrinologischen Erkrankungen, mit metabolischen Dingen, also sowas wie Diabetes zum Beispiel assoziiert ist und auch noch kardiovaskulären Zielgrößen und auch noch Krebs assoziiert ist. Und das ist natürlich erstmal eine harte Aussage. Das heißt, wir sprechen hier davon, dass eine erhöhte Zufuhr von zuckergesüßten Getränken, weil das war ja jetzt der größte Anteil, letzten Endes mit einem erhöhten Risiko für Gicht, für metabolisches Syndrom, Adipositas, Diabetes Typ 2, KHK, also koronare Herzerkrankung, also in Summe Herz-Kreislauf-Erkrankung, dann aber sogar auch der Herz-Kreislauf-Mortalität, den Bluthochdruck, was ja ebenfalls auch wieder die Mortalität steigert, Schlaganfall und Krebsinzidenzen, also sowas wie Brustkrebs, Prostata und Leberkarzinom zum Beispiel assoziiert war. Aber, und jetzt kommt der Teil, den in den TikTok-Videos dann nicht erwähnt wird, ist, dass viele dieser Zusammenhänge, die gefunden wurden in diesem Umbrella-Review, auf einer unglaublich geringen und vor allen Dingen auch sehr niedrig vertrauenswürdigen Evidenz zustande gekommen sind, beziehungsweise gefunden wurden. Das heißt, es funktioniert einfach nicht nur, sich hinzusetzen und sich die Grafik anzuschauen, die wir jetzt hier nämlich zum Beispiel mal einblenden, wo ein Zusammenhang zwischen Zuckeraufnahme und gesundheitlichen Problemen zum Beispiel dargestellt wird. Wenn wir uns da zugesetzte und freie Zucker anschauen, sieht man dann da verschiedene Stoffwechselkrankheiten wie Fettleibigkeit, Lebererkrankungen, Diabetes Typ 2, hoher Cholesterinspiegel, Bluthochdruck, also Dinge, die ich gerade eben zum Beispiel auch betont und genannt habe. Fructose zum Beispiel führt eher zu Gicht, zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen, kann aber zum Beispiel auch, und das steht jetzt hier in der Grafik zum Beispiel nicht drin, langfristig bei zu hohem Konsum zu einer Fettleber führen. Und das kann langfristig in ganz, ganz schlechten Settings bis hin zu einer Leberzirrhose und bis hin zu einem Leberkarzinom sogar führen. Was jetzt aber nicht bedeuten soll, keiner von euch darf jetzt mehr Orangensaft trinken. Ja, ist auch ganz wichtig zu verstehen. Und das ist einfach ganz, ganz wichtig zu verstehen. Ja, wir sehen da eine Assoziation, so wie wir bei verschiedenen anderen Dingen auch Assoziationen sehen. Wir haben ja noch gar nicht über prozentuale Verteilung geredet. Aber es ist wichtig für euch zu verstehen, dass der Grad dieser Evidenzen aufgrund der RCTs, wie ich sie eben angeführt habe und Co., eben nicht so enorm ist, wie man es jetzt annehmen würde, obwohl wir uns im obersten Grade der Evidenzlage gerade befinden. Und das ist auf jeden Fall etwas, was man definitiv hinzufügen sollte. Denn wenn man sich so die Conclusion, die Empfehlung dieses Umbrella Reviews am Ende anschaut, dann geht es dahin, dass die generelle Empfehlung von Zuckerkonsum eher so Richtung 25 Gramm pro Tag beschränkt sein sollte. Und das ehrlicherweise entspricht so ungefähr 6 Teelöffeln am Tag oder so. Und das ist jetzt natürlich was, das kann man machen. So, also wenn man sich damit gut fühlt und wenn man grundlegend Probleme hat, wie man ist Diabetiker oder man hat andere Probleme grundsätzlich mit diesem Thema Zucker und man kennt seine Blutwerte, man weiß, der HbA1c ist zu hoch, da kommen wir gleich noch zu, dann ergibt das alles Sinn. Aber ob das jetzt die allgemeingültige Empfehlung für Menschen ist, von 100 auf 25 Gramm zu reduzieren, das wage ich jetzt mal anzuzweifeln bei diesem Grad der Evidenz. Wichtig zu verstehen ist aber, dass diese Studie jetzt nicht schlecht ist. Ne, deswegen hast du das ja gerade eben auch gesagt, dass wir eine neue, tolle Studie haben. Genau, wir haben super viel Aussage da drin, aber wir haben eben nicht die Aussage, die bei TikTok und Instagram halt letzten Endes überall fällt und die natürlich catchy ist, gar keine Frage, absolut. Aber man muss sich Zeit nehmen, sich diese Daten im Detail anzuschauen und dann auch darüber nachzudenken, wie letzten Endes die ganzen Daten zustande kommen. Und Hand aufs Herz, das ist unglaublich schwierig nachzuweisen alles. Denn wie ich gerade eben schon mal angedeutet habe, ist es nicht so einfach, nur auf Zucker zu beziehen. Denn wir haben ja ganz viele Situationen mit drin, die dieses Ergebnis verfälschen können. Wie das Menschen, die sich zuckerreich ernähren, die dann nämlich in Summe auch deutlich weniger Nährstoffe zu sich nehmen, da sie sich halt schlecht ernähren und deswegen zu Lebensmitteln greifen, die sehr dicht sind, was Kalorien angeht, aber sehr arm sind, was Vitamine, Ballaststoffe und Co. angeht. Das heißt, das sind Dinge, die ja dann auch eine Rolle spielen. Und wie eben schon gesagt, diese unterschiedlichen Arten von Menschen führen völlig unterschiedliche Lebensstile. Und das ist ja auch etwas, ein Mensch, der sich grundlegend schlecht ernährt, und das kennst du vielleicht auch von dir selber, also jetzt nicht du, Sabrina, sondern derjenige, der zuhört, ist es so, dass. Und ich kenne das selber, wenn mein Training zum Beispiel nicht läuft, ich war jetzt gerade 1,5 Wochen krank, dann funktioniert auch meine Ernährung nicht so richtig gut. Weil dann habe ich immer so, jetzt läuft das eine nicht richtig, dann muss ich beim anderen auch nicht 100% geben, so vom Gefühl her zumindest. Dann lässt man das so ein bisschen schleifen. Das ist natürlich nur, geht jetzt nur für mich, muss jetzt ja nicht für jeden anderen gelten. Aber es ist trotzdem so, dass Menschen, die sich nicht gut ernähren und die ihren Fokus nicht darauf setzen, prinzipiell auch ihren Fokus weniger auf das Thema Schlaf setzen und weniger auf andere Lifestyle-Faktoren. Und das ist eben etwas, was in dieses Spiel eben auch mit reinspielt. Was aber in den Daten, und das ist ja auch logisch, weil man schaut sich in der Studie halt einen spezifischen Endpunkt, ein spezifisches Outcome, eine spezifische Herangehensweise und Co. an. Da kann man sich nicht den gesamten Lebensstil von einem Menschen anschauen. Das ist natürlich super schwierig, aber das sind Dinge, die wir in diese Kausalitätsinterpretation halt mit einbeziehen müssen.
Ja, und ich glaube, also zum Beispiel mir wäre das, war ein gutes Beispiel, bei mir wäre das zum Beispiel der Schlaf. Also wenn ich schlecht schlafe, dann ist bei mir Ernährung auch meistens eher immer nur schleift so ein bisschen. Also das ist was, und das kann man ja in der Wissenschaft auch gar nicht einfach abbilden. Also das sind ja so viele Kovariablen, die damit reinspielen können. Wir sind im Jahr 2023, wir haben dann Umbrella Review, wo ich schon meinte, so der ist mega spannend, aber man kann einfach nicht mit aller Wahrscheinlichkeit etwas sagen oder man kann nicht alle Variablen ausschließen. Deswegen finde ich es aber auch so wichtig, dass das halt auch kommuniziert wird, dass man halt eben nicht in TikTok nur sagt, so hey, da gibt's ein neues Review und boah, Zucker ist mit ganz vielen negativen Effekten in Verbindung gebracht worden, sondern dass man dann halt vielleicht auch mal so sagt, so hey, die Studienlage ist halt vielleicht nicht so aussagekräftig, wie wir uns das wünschen würden. Oder aber auch, dass Menschen sich einfach dessen bewusst sind, dass wir halt nicht mit absoluter Wahrscheinlichkeit etwas sagen können und dass halt viele andere Faktoren auch eine Rolle spielen, die man gar nicht auf dem Schirm hat. Also mal Hand aufs Herz, bei wie vielen Themen denken wir darüber nach, welche anderen Einflüsse da ja noch eine Rolle spielen können? So, das tut man ja echt mega selten, aber das ist was glaube ich, sehr viel mit Reflexion und Hinterfragen zu tun hat. Und gerade bei Gesundheitsthemen, und das sieht man ja auch ganz oft, ne, wenn irgendein Arzt was im Fernsehen sagt, so, wer hinterfragt das? So, das ist jemand, der Vertrauenswürdigkeit ausstrahlt oder das ist vielleicht ein TikToker, der sagt so, hey, ich bin in der Gesundheitsschiene mega gut unterwegs und da sind ein paar Studien, die das beweisen. Man glaubt das halt auch sehr, sehr, sehr schnell. Also ist auch was, wo ich sage, das ist auch so ein Tipp, den man aus dieser Folge mitnehmen kann, dass man sich selber auch mal hinsetzt und viel öfter auch mal was hinterfragt. Oder wenn man denkt so, hey, ich möchte eine Entscheidung für meine Gesundheit treffen, sei es jetzt der Zuckerkonsum oder sei es jetzt, wie oft ich mich bewege, dass man sich dann auch mal hinsetzt und sich fragt so, okay, ich habe hier ein paar Informationen, aber gibt's da noch andere und gibt's vielleicht Faktoren, die da mit reinspielen, was mir die Person nicht gesagt hat? Also diese Aufmerksamkeit, die man da braucht, so das würde ich mir wünschen, dass das viel, viel mehr Menschen hätten. Und ich glaube auch, dass das mehr Menschen auch einfach betonen und mal sagen, so nicht alles glauben, was man hört, ist, glaube ich, in dieser Diskussion sehr, sehr wichtig, damit man sich schlussendlich auch ein eigenes Fazit oder einen eigenen Konsens draus ziehen kann, was für einen halt gut ist.
Es ist aber halt total unsexy, ne? Also muss man halt, auch ehrlicherweise sagen, das ist. Und das habe ich im Fernsehen auch wieder gemerkt, das hat total viel Spaß gemacht mit den beiden. Aber du hast gar nicht die Zeit, da so auszuholen und die Antwort so zu formulieren am Ende des Tages. Und ich muss ehrlicherweise auch gestehen, ich bin da auch immer wieder hin und her gerissen, weil das ist so, du willst es ja so erklären eigentlich, dass der Kontext eine Rolle spielt und dass es am Ende des Tages die Aussage halt so stimmt, wie sie ist. Aber dann ist die Aussage halt auch Ja, so genau wissen wir es eigentlich gar nicht. Und dann wissen die Leute, die dir zuhören, auch wieder nicht, was sollen sie denn jetzt ändern? Also das heißt, wenn man es zu genau erklärt und am Ende die Aussage dann immer ist, ja so, keine Ahnung, so genau kann ich dir das eigentlich nicht sagen, weil das ist super kompliziert, das hängt von 37 Faktoren ab. Ich bräuchte jetzt erstmal 3 Stunden, um zu verstehen, wo du bist und dann könnte ich dir eine Aussage geben. Dann kommt halt keiner ins Umsetzen am Ende des Tages. Und das ist halt auch so ein bisschen schwierig und das kann ich natürlich auch verstehen, wenn sich dann jemand irgendwie so eine Headline nimmt und dann was darüber redet.
Ja.
Das Problem ist halt nur, dass am Ende des Tages die Aussage, die dann darunter steht, einfach nicht richtig ist. Und das ist dann da etwas, womit gespielt wird. Dann bekommt man wieder Angst. Und das ist ja was, was wir in den letzten Jahren extrem gemerkt haben. Klar, ist eine Headline, die Angst erzeugt, funktioniert viel besser. Und ja, ganz ehrlich, ich habe es jetzt schon 3-mal gesagt, aber Hand aufs Herz, ich sag's nochmal. Wir benutzen das ja auch. Wir spielen damit ja auch, dass die Leute das lesen und denken, oh mein Gott, das muss ich mir anhören. Der Unterschied ist halt nur, dass die Aussagen am Ende, oder was heißt immer, aber wir versuchen, dass die Aussagen halt nicht so pauschal sind. Und deswegen ist ja auch Podcasting und so, und das habe ich im Fernsehen eben wieder ganz extrem gemerkt, eine sehr, sehr, sehr schöne Plattform, weil man Zeit hat. Man hat die Möglichkeit, darüber zu reden. Man ist nicht irgendwie auf mehrere Minuten begrenzt, wie in einem Short bei YouTube, wo du nicht mehr als 60 Sekunden, keine Ahnung, ob das jetzt immer noch gilt, aber dass man begrenzt ist auf eine gewisse Zeit und dass man in dieser Zeit so viel Informationen verpacken muss, wie es nur geht, aber man gar keinen Kontext schaffen kann. Und das haben wir ja auch, schaut man sich die letzten 2, 3 Instagram-Reels an, die wir gemacht haben. Das war ja auch so, wir haben uns das vorher überlegt, haben das gedreht und am Ende haben die irgendwie 5 Minuten gedauert, was ja viel zu lang ist und auf der Plattform einfach auch nicht gut funktioniert. Aber da merkt ihr mal, es fällt, also wenn man wirklich, wirklich Informationen vermitteln möchte, und das ist auch der Grund, warum wir uns auf der einen Seite dieses Create Your Best Self auf die Fahne geschrieben haben und in der Akademie letzten Endes das Change the System auf die Fahne geschrieben haben, wobei das eine ja so ein bisschen aus dem anderen folgt, weil man immer bei sich selber erstmal anfangen muss, was wir ja am Team-Event jetzt wieder am Wochenende beziehungsweise unter der Woche gelernt haben. Aber es ist einfach super, super schwierig, Inhalte aus einem medizinischen Kontext, und hier kommt ja jetzt gleich sogar noch Kontext, der gar nicht mehr so medizinisch ist am Ende, das spielt da ja mit rein. Und das ist ja, hat ja am Ende dann auch damit zu tun, wie wir Dinge verpacken, wie wir Dinge sagen, warum sagen wir sie so. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn man sich hier, und das ist was ich halt immer nur jedem empfehlen kann, hier auch mehreren Experten zu folgen und mehreren Experten sich die Meinung von denen anzuschauen. Und auch das haben wir jetzt zum Beispiel gemacht, da können wir mal ein paar von nennen. Wir haben uns so ein Paper aus 2016 angeschaut. Ich wollte gerade schon sagen, er heißt Ripke, aber er heißt Rippe. Und Ripke ist ein Fotograf, glaube ich. Und ist auch spannend, weil da geht es so ein bisschen darum, dass er sich der Frage gewidmet hat, inwiefern Zucker letzten Endes zum Thema kardiovaskulären Erkrankung oder auch Fettleibigkeit oder wahrscheinlich eher in der andere Richtung, also Fettleibigkeit und dann kardiovaskulären Erkrankung beiträgt. Und da muss man auch ganz klar sagen, das ist einer der führenden Publikatoren, ich weiß nicht, ob es dieses Wort gibt, aber Menschen, die Publikationen rausbringen, in diesem Themenbereich. Und da ist es einfach ganz klar so, dass er zum Beispiel auch sagt, dass hochqualitative Evidenz uns momentan eigentlich nicht ehrlicherweise dabei unterstützt, zu sagen, wir haben einen Link zwischen hinzugefügtem Zucker und irgendwie Dingen wie Erkrankungen, Fettleibigkeit, kardiovaskulären Dingen in einem isokalorischen Setting, also in einem Setting, wo die Kalorien eben normal hoch sind, so wie sie sein sollten. Aber, und das ist eben genau das, was wir eben schon mal angedeutet haben, wenn wir das Ding jetzt umdrehen und wir sagen dann, okay, wir befinden uns in einem hyperkalorischen Setting, also wo in Summe deutlich mehr Kalorien zu sich genommen werden, dann kann es da in Summe schon so sein, dass dieser erhöhte Zucker, und ihr merkt, ich sage jetzt auch bewusst, kann sein, dass dieser erhöhte Zucker in diesem hyperkalorischen Setting eher dazu führt, eine schlechte Auswirkung auf die eben genannten Faktoren zum Beispiel zu haben.
Ja, und das zeigen ja noch ganz viele andere Experten, also die das sozusagen auch nochmal betonen. Also dieser Effekt von Zucker, wir gehen davon aus, dass der halt wirklich in Abhängigkeit von diesen Gesamtkalorien agiert. Das heißt, es ist auch entscheidend, wie viel Kalorien nimmt man halt einfach zu sich. Und ein weiterer Punkt, und den finde ich sehr, sehr spannend, weil der, glaube ich, auch ganz oft unter den Tisch fällt, ist ja auch nicht nur, was sind die Gesamtkalorien, sondern es gibt ja auch noch viele andere Faktoren. Wenn wir uns diese möglichen negativen Auswirkungen von Zucker mal genauer anschauen, die damit eine Rolle spielen. Also das sind dann so Fragen mit, wen haben wir vor uns? Also was ist das für eine Person? Hat die vielleicht Vorerkrankungen? Wie fit ist die? Wie aktiv ist die Person? Um beurteilen zu können, was sozusagen ein guter Zuckerkonsum ist oder um vielleicht einschätzen zu können, ist der Effekt von Zucker eher negativ oder eher positiv, spielen halt ganz, ganz viele andere Faktoren auch noch eine Rolle. Und das wird von weiteren Experten betont. Wir haben hier zum Beispiel einen der bekanntesten Physiologen, der gerade in diesem Bereich Ernährungswissenschaft sehr, sehr bekannt ist. Ich frage mich tatsächlich immer, wie man diesen Namen ausspricht. Ich glaube, es ist Joyken Drupp. Ich glaube, er ist nämlich Niederländer. Niederländer. Tut mir leid, wenn ich...
Joyken Drupp. Ja, irgendwie
so. Joyken Drupp, wahrscheinlich. Genau, und der betont das auch sehr, sehr stark, gerade eben im Kontext auch mit Sportlern.
Ja, und wir haben dazu tatsächlich auch eine schöne Grafik. Also wir können jetzt noch 10 andere Experten wie Alan Flanagan und Co. andeuten oder mit hier ins Boot holen. Die sagen letzten Endes aber eigentlich alle fast das Gleiche. Nämlich, dass es um dieses iso- oder hyperkalorische Thema geht. Und wir haben dazu tatsächlich eine sehr schöne Grafik, die uns eigentlich in der Mitte so ein bisschen anzeigt, also Zucker, welche Fragen muss man stellen? Das, was du gerade eben eigentlich auch gesagt hast. Wie ist der Gesundheitszustand? Wie ist die Energiebilanz? Wie ist das Aktivitätslevel? Und wie ist auch so ein bisschen das Timing von den Kalorien vom Zucker in Anführungsstrichen? Und das ist eben sehr schön und man sieht das auf dieser Grafik nach oben, geht, dass Zucker halt keine negativen Auswirkungen hat per se, wenn wir einen guten körperlichen Fitness-Gesundheitszustand haben. Das heißt, wenn wir sportlich aktiv sind, wenn wir uns bewegen. Das werdet ihr am Ende, wenn wir diese 5-6 Regeln oder Verhaltensmöglichkeiten nennen, die wir euch mit in die Praxis zur Anwendung geben, werdet ihr sehen, dass körperliche Fitness und Bewegung gerade ums Essen herum da zum Beispiel auch eine erhebliche Rolle spielt. Wenn wir uns die Energiebilanz anschauen, wir haben jetzt mehrfach schon gesagt, wenn sie isokalorisch ist, also von den Kalorien her in Summe so, wie ihr euch halt ernähren solltet, oder wir sogar eine negative Energiebilanz haben, dann ist es so, dass auch da Zucker wahrscheinlich nicht diese negativen Effekte hat, die leider ehrlicherweise trotzdem so häufig behauptet werden. Wenn wir uns das Aktivitätslevel anschauen, auch da, wenn der Energieverbrauch hoch ist, wenn die Trainingsintensität, Trainingsdauer hoch ist, dann ist es sogar so, dass, und da kommen wir gleich nochmal kurz drauf, es sogar negativ sein kann, wenn wir den Zucker wegnehmen. Und gerade wenn wir uns vom Timing her das anschauen, wenn wir noch so bei diesen positiven Zuckereffekten bleiben, wenn der zeitliche Abstand zwischen Zuckerkonsum und Training eben richtig ist oder auch kurz ist im besten Fall oder sogar während des Trainings oder direkt nach dem Training ist, dann hat auch das wieder einen positiven, beziehungsweise wenn wir es wissenschaftlich formulieren wollen, keine negative Auswirkung auf die Gesundheit. Denn auch das ist nicht das Gleiche, dass es einen positiven Effekt hat oder eben keinen negativen Effekt. Darf man nicht in dasselbe Brot werfen. Man kann das Gleiche aber auch in die andere Richtung spinnen, nämlich wann hat es denn negative Auswirkungen, wenn wir mit dem Gesundheitszustand wieder anfangen, also wenn man vielleicht schon übergewichtig ist, wenn man einen Grad von Adipositas schon hat, also eine gewisse Fettleibigkeit. Und ich sage es jetzt dazu, auch wenn es eigentlich in der Wissenschaft völlig irrelevant ist, aber trotzdem, es geht hier überhaupt nicht darum, irgendwie jemanden vorzuführen oder zu sagen, dass Fettleibigkeit grundsätzlich ein Problem ist. Oder wenn man das mit einem anderen Wort Mehrgewichtigkeit beschreiben würde. Gibt auch Daten, die zeigen zum Beispiel, dass mehrgewichtige Personen, wenn sie viel Sport treiben, genauso gesund sind, in Anführungsstrichen, wie Menschen, die normalgewichtig sind. Das heißt, wir können auch so per se, wenn es ums Thema Blutwerte geht, Insulinresistenz und all solche, wir können da nicht per se sagen, nur weil jemand übergewichtig oder mehrgewichtig ist, ist der per se davon häufiger betroffen. Wir sehen Insulinresistenzen in Dünnen, wir sehen Insulinresistenzen in übergewichtigen Menschen, wir sehen aber auch mehrgewichtige Menschen ohne Insulinresistenzen, die trotzdem Probleme damit haben und logischerweise dann auch umgekehrt. Und wie eben schon gesagt, körperliche Fitness spielt eine enorme Rolle. Wenn die also niedrig ist, dann haben wir wahrscheinlich eher negative Auswirkungen. Schauen wir uns die Energiebilanz an. Wir sind im hyperkalorischen Bereich, also positive Energiebilanz. Und wir haben eventuell schon eine bestehende Insulinresistenz, die ein großes Problem darstellt. Erklär gleich nochmal, wie man die messen kann oder wie die Diagnostik dahinter ist. Und grundlegend, wenn das Aktivitätslevel eher Inaktivität bedeutet. Also wenn wir uns nicht sonderlich viel bewegen. Und das ist eben maßgeblich entscheidend. Und du hast es eben gesagt, dass ich es immer wieder sage und ich sage es auch nochmal, dass der Kontext maßgeblich entscheidend ist. Und das ist ja zum Beispiel etwas, worüber wir bei uns im Team, aber auch mit dem Team nach außen sehr, sehr viel sprechen, ist ja das Thema Hormone. Mein nächstes Buch zum Beispiel, wo ich den Vertrag vor einem Tag unterschrieben habe, was nächstes Jahr wahrscheinlich, ich will jetzt noch gar kein Datum droppen, aber im Dezember wahrscheinlich rauskommt, wird zum Thema Hormone gehen. Und ich war dieses Jahr auf mehreren Kongressen, habe ganz viel über das RED-S gesprochen, also das relative Energiedefizitsyndrom, um es auf Deutsch zu betiteln. Und da geht es primär um Athleten, Athletinnen, die, wie der Name schon sagt, ein relatives Energiedefizit haben, also die zu wenig Energie zu sich führen oder die zu wenig regenerieren, die zu viel Stress haben, also wo das Thema Energiebalance nicht richtig funktioniert. Also die entweder zu wenig Energie zuführen oder die zu viel Energie verlieren in Summe. Und da muss man ganz klar sagen, wenn man so jemandem zum Beispiel jetzt sagen würde, der soll bei seinen mehreren tausend Kalorien, können gleich mal ein Beispiel durchspielen, plötzlich weniger Zucker zu sich nehmen, dann wird der ein enormes Problem bekommen plötzlich. Und wir sprechen hier von Problemen wie dem Thema Essstörung, wir sprechen über hormonelle Dinge wie Zyklusprobleme und all sowas. Das heißt, für solche Menschen ist es gar nicht mal so gut, dann plötzlich eine solche Aussage in den Raum zu werfen wie Zucker ist schlecht. Denn das ist eine Aussage, nicht nur, dass die so für den Otto Normalverbraucher nicht mal zulässig und zutreffend ist, weil wir gar nicht wissen, was zu viel ist. Es ist so wie bei der Diskussion, ist Low Carb gut oder nicht? Ja, ich weiß nicht mehr, was Low Carb bedeutet. Also da sagt ja jeder was anderes zu. Ja, und das ist, auf den ersten Blick denkt man, das ist eben so einfach. Aber wenn man sich das anschaut, ist diese Frage, ob Zucker oder übermäßiger Zuckerkonsum, was das überhaupt bedeutet, ist diese Frage deutlich komplexer, als sie eben so auf den ersten Blick scheint. Und hängt halt maßgeblich von dem Kontext ab, wie ich gerade gesagt habe. Also wenn man sich jetzt ein Beispiel zum Beispiel mal vornehmen würde, man hat irgendwie so 100 Gramm Zucker am Tag, die man jetzt irgendwie jemandem geben würde, der zum Beispiel inaktiv ist und der vielleicht einen täglichen Kalorienverbrauch irgendwie von 2000 hat, dann kann das tatsächlich eine große Menge sein. 100 Gramm. Und das ist ja das, was wir gerade eben gesagt haben, was der Durchschnittskonsum in Deutschland ist, muss man sagen. Das kann dann viel sein. Aber für jemanden, der jetzt vielleicht einen Energieverbrauch aufgrund von Bewegung, Sport, Leistung und Co., also auch Stressresilienz, viel Workload und Co. von vielleicht 5000 Kalorien hat, weil der oder sie intensiv Sport für 3 Stunden macht und wir dem jetzt 500 Gramm Kohlenhydrate als Treibstoff für Energieeinheit geben müssten, die der ja letzten Endes bräuchte, um das alles so effizient zu machen bei diesen 5000 Kalorien, dann mögen 100 Gramm in dem Kontext plötzlich gar nicht mal mehr so viel sein. Selbst 100 Gramm pro Stunde im Training, habe ja gerade gesagt, so 3 Stunden Training wahrscheinlich, ist da in Summe, jede Stunde 100 Gramm sind 300 Gramm. Und ich habe gerade eben gesagt, er bräuchte wahrscheinlich 500. Da wäre das gar nicht ausreichend. Das wäre ja dann die fünffache Menge, die dieserjenige wahrscheinlich bräuchte, um seine Funktionen und alles aufrechtzuerhalten. Das wären dann sowas wie 30% der täglichen Energiezufuhr. Das heißt, da seht ihr, wir haben gerade eben gehört, 5%ige, 10%ige, 20%, 25% darunter soll es sein. Und ich sage jetzt, dass in diesem Kontext 30% vielleicht schon gar nicht mal ausreichend sein können. Und deswegen ist dieses Thema nicht nur Red Ass oder grundlegend dieses Thema Kontext unglaublich entscheidend, um eine solche Frage per se überhaupt beantworten zu können. Und um demjenigen überhaupt einen Tipp zu geben, wie er sich denn jetzt langfristig überhaupt auch verhalten sollte, ehrlicherweise.
Ja, was würdest du denn sagen? Also wir hatten ja vorhin mit dieser Grafik auch einmal schon dieses Ding mit negative Effekte mit Personen, die vielleicht dann Diabetes schon haben oder die zu Übergewicht neigen. Wie würdest du einschätzen oder wie siehst du das aus wissenschaftlicher Sicht? Wie groß spielt da Zucker überhaupt eine Rolle? Also hat Zucker dann Impact drauf? Inwiefern? Ich denke, das ist ja so dieser Mythos, den wir ganz oft haben oder den wir ganz oft hören, so, ja, jemand ist übergewichtig, weil der isst halt so viel Zucker. Oder ja, klar, dass du Diabetes hast, Zucker kommt von Zucker. Was ist da wirklich eigentlich dran?
Schwierig, da jetzt ja, nein oder vielleicht zu sagen, weil auch das ist wieder nicht so hundertprozentig klar. Also auch da, ich glaube, das kam ja tatsächlich, was die Daten anging, sogar von dir, die du damit reingeschoben hast. Mhm. Ist es einfach so, wenn wir uns da auch verschiedene Neurobiologen oder auch wieder Experten in dem Bereich anschauen, die viel was Thema Übergewicht, Essverhalten und Co. Geforscht haben, dann ist es so, wenn wir uns da jetzt, auch da, wie wird da ausgesprochen, Ginett, glaube ich.
Oder das habe ich mich auch schon gefragt.
Ja, das ist der Neurobiologe, von dem ich eben gesprochen habe. Der hat ein sehr, sehr schönes, nennen wir es mal Kopfexperiment gemacht, so ein bisschen. Aber das Ganze eben mit Daten untermauert oder eine Hypothese in den Raum gestellt. Und zwar wäre es ja tatsächlich so, dass wenn wir uns hinsetzen würden und sagen, wenn wir jetzt so einen Link schaffen zwischen Übergewicht und Diabetes zum Beispiel oder zwischen schlechter Ernährung und also Zuckerkonsum, denn darüber reden wir ja, und Übergewicht. Und dieses Diabetes-Thema wäre ja sogar noch etwas, was weiter in der Ferne stehen würde. Dann wäre es ja so, und das ist zum Beispiel etwas, was er sehr schön beschreibt, wäre ja eigentlich so der ultimative Test für so eine Hypothese, dass man sich hinsetzt und sagt, also wenn Zucker an und für sich so die primäre Ursache für dieses Thema Übergewicht, Diabetes und Co. wäre, und ich betone hier ganz bewusst Konjunktiv, dann müsste es ja an und für sich so sein, dass wenn man jetzt eine ganz große Anzahl von Menschen, meinetwegen jetzt von mir ist auch ein Land, nehmen würde und man würde den Zuckerkonsum für lange Zeit, beispielsweise, keine Ahnung, 8, 10, 15 Jahre, deutlich reduzieren. Wenn diese Hypothese dann korrekt wäre, dann wäre es ja an und für sich so, dass es so sein müsste, dass die Rate an Übergewicht und Diabetes anfangen müsste, runterzugehen. Und das ist ja tatsächlich etwas, was wir jetzt nicht irgendwie explizit auf ein Land gemacht haben, sowieso nicht wir, aber was seit mehreren Jahren sich als Szenario in den USA abzeichnet. Das heißt, wenn wir uns auch hier wieder Daten anschauen, und da können wir mal eine wunderbare Grafik von der USDA einblenden, da sieht man zum Beispiel, dass von 1980 bis 2013 sind hier zwei Graphen aufgelistet, einmal das Übergewicht und auf der anderen Seite, beziehungsweise direkt daneben in blau, der Zuckerkonsum, sehen wir, dass ab so circa 1999, 2000 angefangen hat, das Thema Zucker eine deutlich größere Relevanz zu spielen oder dass die Menschen angefangen haben, sich zuckerärmer zu ernähren. Und das sehen wir, können wir mal direkt daneben legen, zum Beispiel auch bei Kohlenhydraten. So, und wenn man sich jetzt so ein bisschen zurückerinnert, kam irgendwann so um die 2000er wahrscheinlich auch so dieses Thema Low Carb irgendwie mit ins Spiel. Das heißt, wir sehen, dass weniger Zucker gegessen wurde, seit 2000 ungefähr, aber dass die Menschen trotzdem übergewichtiger werden. Und wir reden ja jetzt schon über einen Zeitraum von 23 Jahren, nicht über einen Zeitraum von 4 Jahren, wo man jetzt sagen könnte, interpretativ, ja okay, vielleicht kommt dieser Drop aber ja auch erst in 3, 4, 5 Jahren. Wir reden jetzt über 23 Jahre. Und was wir sogar sehen, wenn man Kohlenhydrate mit Zucker vergleicht, sehen wir, dass Low Carb oder dieses Thema Kohlenhydrate zu reduzieren weniger abgenommen hat als das Thema Zucker. Das heißt, es wurde sich viel mehr mit diesem Thema Zucker beschäftigt und die Menschen haben irgendwie, ich will das Wort verstanden gar nicht in den Mund nehmen, weil das ja eigentlich nicht passen würde zu dem, was wir gesagt haben, aber die Menschen haben sich mit Zucker auseinandergesetzt und haben entweder bewusst oder intuitiv angefangen, weniger Zucker zu sich zu nehmen. Oder meinetwegen kam da auch mehr Süßstoff auf den Markt, was auch immer so. Ja. Aber wenn es jetzt nur der Zucker wäre, der zu Übergewicht führen würde, dann müssten diese Graphen anders aussehen. Dann müsste das anders verlaufen. Das heißt, und das ist das, was wir jetzt schon die ganze Zeit bedeuten oder andeuten, dass Zucker nicht alleine der primäre Driver oder Treiber dafür sein kann, Übergewicht zum Beispiel zu reduzieren oder dafür zu sorgen, oder wenn man es jetzt genau umgekehrt machen würde, dass Zucker der primäre Treiber für Übergewicht ist oder halt auch für Diabetes. Und das ist ja das, was aber heutzutage überall in der Presse, ja, mit TikTok, meinetwegen sind es auch Politiker und so, überall in den Medien wird das benannt. Und das haben wir jetzt beim Yank-Experiment zum Beispiel auch gesehen. War ein super tolles Experiment. Gab es vorher von sehr vielen Influencern negative Publicity zu, dass das total scheiße ist, dass ich das gar keiner angucken brauche, weil wieder horrende Summen da zu sich genommen wurden an Zucker, was ja im reellen Alltag nicht umsetzbar ist. Die meisten, die das gesehen haben, sind danach ein bisschen zurückgerudert und haben dann gesagt, es war doch sehr spannend und doch auch sehr differenziert betrachtet tatsächlich. Aber wir kommen wieder zum Anfang zurück. Eigentlich in dem Kontext müssen wir sagen, das Problem ist viel komplexer, als sich nur hinzusetzen und zu sagen, es hat nur was mit Zucker zu tun. So, das ist es einfach nicht. Und das wäre tatsächlich auch einfach irgendwie ehrlicherweise auch viel zu kurz gedacht. Und das sieht man, finde ich, an dieser Hypothese zum Beispiel sehr schön.
Ja, das zeigt, finde ich, sehr, sehr schön, dass einfach Zucker teilweise als Sündenbock dafür hergenommen wird, dass wir dieses Problem mit Übergewicht oder vielleicht auch Diabetes haben. Und ich glaube, das ist auch ganz oft so, dass es halt einfach ist, eine Ursache zu nennen. So, also als Politiker sich dahinzustellen oder auch als Medienhaus zu sagen, so, hey, wir haben Übergewicht und Zucker ist ein Problem. Also wie man setzt sich dann hin und erklärt das viel differenzierter. So, deswegen, Mike, man kann das, also ich kann das nachvollziehen. Ich finde aber tatsächlich in dem Zusammenhang spannend. Ich habe ja im Zuge von diesem Experiment oder dieser Hypothese ja noch ein bisschen weiter geforscht und habe dann Daten gefunden von einer Umfrage, wo also eine globale Umfrage, wo Menschen gefragt wurden, wie zuckerbewusst die sich ernähren. Und da gaben tatsächlich 42% an, dass sie sich aktiv bemühen, sich zuckerbewusst zu ernähren oder sogar Zucker sozusagen meiden. Das heißt, das Bewusstsein in der Bevölkerung ist ja eigentlich da.
Ja, eigentlich schon. Aber die Frage ist ja jetzt auch, also wir sehen, dass dieses Bewusstsein irgendwie ja, also laut den Daten jetzt so seit 2020 da ist. Wir sehen aber trotzdem, dass der durchschnittliche Zuckerkonsum auf 100 Gramm liegt. Also die Frage ist, wie weit ist dieses Bewusstsein, also klar sind jetzt Daten auf USA bezogen und die anderen Daten, die mit den 100 Gramm sind, ist Deutschland, ne? Das kann man jetzt natürlich nicht miteinander vergleichen per se. Aber trotzdem, also ich glaube, dass wir da lange noch nicht am Ziel angekommen sind. Und ich glaube auch, dass trotzdem so Thematiken wie das Jenke-Experiment zum Beispiel sehr positiv dazu beitragen können, Menschen einfach immer wieder daran zu erinnern, dass dieses Thema relevant ist, dass man sich damit auseinandersetzen soll. Und das ist ja ehrlicherweise, und ich habe ganz am Anfang, als ich diese Anfrage bekommen habe, so, ich habe gedacht, ja, mega cool, Jenke und so super, als das Thema gehört, habe ich gedacht, so, boah, weiß ich nicht. Ja, nicht, weil ich keine Lust hatte oder so, im Gegenteil, ich hatte total Lust darauf und es hat ja auch super Spaß gemacht. Aber das war jetzt nicht so eine richtige Herausforderung irgendwie. Und ich habe dann gedacht, boah, also bringt es überhaupt was, dass wir das Team mal da dran setzen und dass wir so viele Sachen finden, hätte ich einfach selbst nicht gedacht, sage ich ganz ehrlich. Also auch so von den Zusammenhängen oder auch von den Zusammenhängen, dass wir einfach noch wenig Zusammenhänge verstehen, ehrlicherweise. Und das ist was, also ihr merkt, ihr habt da auch gar kein Problem mit, das auch ehrlicherweise und offen so zu sagen, weil das ja einfach ehrlicherweise Wissenschaft ist. Das heißt, wenn man jetzt versucht, so gesundheitlich so ein Fazit irgendwie darunter zu ziehen, was tatsächlich gar nicht so einfach ist, muss man ehrlicherweise sagen, dann könnte man irgendwie sowas sagen wie, ist es vielleicht anzunehmen, dass Zucker irgendwie der Gesundheit abträglich ist, also was Diabetes, kardiovaskuläre Erkrankungen und sowas angeht, aber halt auch nur, wenn die hohe Zuckeraufnahme zu einer positiven Energiebilanz, aka hyperkalorischer Ernährung und somit dann auch eben zu mehr Körperfett, vor allen Dingen im Bauchbereich, führt. Und es ist eben also nicht nur die tägliche Zuckermenge. Aber hier betrachten wir jetzt ja gerade auch wieder nur einen Makronährstoff. Das spielt ja jetzt auch die Rolle, was sind es denn mit den anderen Makronährstoffen? Also derjenige ist ja jetzt gar keine Proteine und nur Fette, weil es dann so ein bisschen das, was in dieses Suchtthema nachher noch kommt, worauf wir ja noch eingehen. Also dass gerade Kohlenhydrate und Fette oder Zucker und Fette zusammen gerade so sehr dopaminerge Systeme triggern im Gehirn. Und dieses Proteinthema spielt natürlich auch eine absolut essentielle Rolle, ist also sehr schwierig zu sagen, ja, das, ne, also klar, hyperkalorisch, isokalorisch, ja, aber auch das ist natürlich, kann mich hyperkalorisch in einem vernünftigen Makronährstoffverhältnis ernähren oder hyperkalorisch in einem absolut schlechten Makronährstoffverhältnis für mich jetzt ernähren und eben auch mikronährstoffreich oder mikronährstoffarm. Also auch das ist schwierig zu differenzieren, aber ich glaube, die wichtigste Aussage ist einfach wirklich, dass es eben per se nicht um die tägliche Zuckermenge geht, sondern darum, wie ist denn die Gesamtkalorienmenge, die man zu sich nimmt, wie ist der Anteil von Zucker daran und dass die wirklichen negativen Effekte erst bei dieser hyperkalorischen Ernährung dann letzten Endes auch losgetreten werden.
Ja, ich finde es mega spannend tatsächlich, dass du jetzt auch nochmal auf das Jenke-Experiment eingegangen bist. Du meintest ja vorhin auch, dass da tatsächlich rauskam bei den Blutwerten, dass schon eine Art Prädiabetes da vorhanden war. Jetzt stellen sich vielleicht auch viele, die uns zuhören, die Frage so, wie finde ich das raus? Also wie kann ich selber überhaupt beurteilen? Habe ich Vorerkrankungen oder gibt's da vielleicht schon irgendwas, was ich mit einbeziehen müsste in diese Rechnung für, wie viel Zucker kann ich konsumieren? Also welche Diagnostik spielt in dem Kontext eine Rolle aus deiner Sichtweise?
Also absolut essentiell sind tausende von Sachen eigentlich. Wir versuchen das jetzt mal so auf die relevantesten zu begrenzen, die auch im Experiment gemessen wurden. Ich gehe auch noch auf zwei, drei andere Sachen ein, die zwar im Experiment auch gemessen wurden, die man aber nicht gesehen hat und wo wir auch keine Zeit im Aftertalk hatten, am Ende darüber zu sprechen. Aber es ist super, super relevant und das haben wir ja im Experiment auch gesehen und das habe ich ja ganz am Anfang zu dir auch gesagt, dass es total wichtig ist, präventiv zu messen. Das heißt, wenn wir uns so Blutzucker, Diabetes und sowas anschauen, dann gibt es erstmal ein paar Werte, die super relevant sind. Und das wären jetzt sowas wie der HbA1c-Wert zum Beispiel, der Blutzuckerwert, also nüchtern Glucose. Das ist auch was, was man machen kann, was immer seltener gemacht wird, aber was man machen kann. Basalinsulin wäre auch eine schöne Möglichkeit. Da gehe ich jetzt gleich nicht näher drauf ein, weil das deutlich komplexer ist. Aber Triglyceride, HDL, also dieses Cholesterin-Thema spielt irgendwo auch mit rein. Aber es ist ganz, ganz wichtig eben zu verstehen, dass man das nicht erst macht und misst, wenn man irgendwie ein Problem in diesem Bereich vermutet. Weil es ist eben, wie eben schon angedeutet, nicht so, dass wir an unseres Körperhabitus erkennen können, ob da ein Problem besteht oder nicht. Und das Problem bei diesen primären Killern, die wir haben, nämlich Haupttodesursache Nummer 1, Herz-Kreislauf, und an Diabetes stirbt man nicht. Aber es erhöht das Risiko, einen Herzinfarkt zu kriegen, circa um das Doppelte. Und das ist was, was wir natürlich nicht wollen. Und ich merke keinen erhöhten Blutdruck, also zumindest bis zu einem bestimmten Bereich nicht. Ich merke auch keinen erhöhten Blutzucker, also keinen niedrig erhöhten Blutzuckerspiegel. Wenn er jetzt deutlich erhöht ist, dann spüre ich das irgendwann. Aber gerade so diese kleinen Änderungen, das ist was, was ich nicht merke. Und deswegen ist es eben so wichtig, präventiv auch zu messen. Und wenn man sich jetzt so den HbA1c anschaut, können wir hier eine Grafik einblenden, wo verschiedene Dinge gegeneinander gestellt werden. Also HbA1c-Wert, dann der Glucose-Nüchtern-Wert, also der Blutzucker. Und auch noch ein Test, den man machen kann. Super schön machen wir in der Praxis. Gerade wenn es um dieses Thema Prävention, Langlebigkeit und Co. geht. Also ein oraler Glucose-Toleranz-Test, wo man Zucker konsumiert. Und dann messen wir über bestimmte Abstände immer wieder und gucken, wie der Körper sich daran anpasst. Man muss aber sagen, der HbA1c-Wert ist der relevanteste davon. Also wenn jetzt irgendeiner zuhört und sagt, er will was messen, dann bitte auf jeden Fall den HbA1c-Wert. Und das Schöne an dem HbA1c-Wert im Verhältnis zu den meisten anderen Blutwerten ist, dass es kein momentaner Wert ist, sondern es ist ein Langzeitwert, der uns Aussagen über die letzten 3 Monate des Blutzuckers geht. Und das Spannende ist an einem solchen Wert, dass du dich gestern total schlecht ernährt haben kannst, wenn du dich die 2,5 Monate davor super ernährt hast, dann ist das der Wert wahrscheinlich trotzdem super. Umgekehrt ist es so, wenn du dich 2 Monate schlecht ernährst und du hast jetzt eine Woche, bevor du in die Praxis gekommen bist, gut ernährt, weil du gedacht hast, ja, willst du unangenehm mit schlecht werden, dann wird der Wert trotzdem schlecht sein. Das heißt, ich sehe, was die letzten 3 Monate passiert sind anhand dieses Wertes. Das ist ganz, ganz, ganz relevant. Ich habe das im letzten Podcast, wo es um präventive Blutdiagnostik noch genauer erklärt ist, kann man sich sonst gerne nochmal anhören. Es gibt aber so ganz klare Cut-off-Linien bei dem HbA1c und das ist meiner Ansicht nach mit eines der größten Probleme. Und zwar sehen wir, dass ein normaler HbA1c-Wert unter 5,7 ist. Das heißt, je niedriger der Wert erstmal, also jetzt nicht je niedriger gegen 0, aber so um die 5 wollen wir eigentlich sein, sage ich jetzt. Der normale, also wenn wir uns so die Leitlinien anschauen, ist der normale HbA1c-Wert unter 5,7. Ab 5,8, also eigentlich von 5,7 bis 6,4, ist Prädiabetes. Das heißt, das nochmal zusammengefasst, bei 5,6 oder 5,7 ist alles in Ordnung. Bei 5,7 bzw. 5,8 habe ich Prädiabetes. Da bin ich in der Vorstufe zum Diabetes. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, das ist dann etwas, wo Therapien und Co., Lifestyle-Anpassungen und sowas dann relevant werden. Diabetes ist dann so ab 6,5. Hängt dann von ein paar anderen Faktoren noch ab, aber 6,5 ist eigentlich so das Diagnostikum vom reinen HbA1c-Wert her, wenn wir uns die Diagnostik anschauen. Und das ist etwas, was ich für absolut fatal halte. Weil 5,7 ist, zeigt uns ja schon, dass wir Richtung Prädiabetes tendieren. Da braucht ja nur 0,1%, braucht sich das ja nur zu verändern. Dann bin ich in einem prädiabetischen Zustand. So, also, ne, und das ist ein riesengroßes Problem und das ist in dem Experiment zum Beispiel passiert. Der hat seine Blutwerte vor dem Experiment gemessen, hat dann HbA1c-Wert von 5,8. Ich kann das erwähnen, ist jetzt keine ärztliche Schweigepflicht, mal abgesehen davon, dass ich die Blutwerte eh nicht abgenommen habe. Er hat das ja im Experiment gezeigt und wir haben ja auch in der Show dann darüber geredet. Und der Wert war bei 5,8. Und dann hat er das Experiment gemacht und dann ein paar Monate später gemessen und der Wert war immer noch schlecht, auch als er sich dann wieder gut ernährt hat danach. Und das ist eben etwas, was nicht passieren sollte. Und wie gesagt, man kann das jetzt noch mit vielen anderen Sachen, wie in der Grafik, ist untermauern, aber ich glaube, der HbA1c ist erstmal das Relevanteste und Wichtigste für die meisten. Und den kann man eben beeinflussen durch verschiedene Sachen, wie Ernährung, aber auch durch Bewegung, also alles, was letzten Endes den Blutzuckerspiegel senkt. Das heißt, wenn wir eine Insulinresistenz zum Beispiel haben, also der Körper reagiert auf das Insulinhormon nicht richtig und lässt den Zucker quasi nicht in die Zelle und der bleibt dann im Blut, dann steigt dieser Wert an. Das heißt, Bewegung ist da super. Alles, was Insulinresistenz verbessert, ist super. Und das sind urtropisch viele Dinge, was Insulinresistenz verbessern kann. Auch wieder von Ernährung über verschiedene Nahrungsergänzungsmittel, aber vor allen Dingen natürlich das Thema Bewegung logischerweise auch. Und das jetzt reden wir jetzt nicht weiter drüber, aber sollte trotzdem erwähnt sein, dass man natürlich auch mit Medikamenten seine Zuckerwerte wie SGLT2-Inhibitoren und sowas reduzieren kann. Das ist jetzt aber nicht Hauptthema hier. Wir haben gerade eben noch so dieses Thema Insulinresistenz angedeutet und da gibt es noch zwei Werte, die ich bei diesem Thema Diagnostik für dieses Thema auf jeden Fall in den Raum werfen will. Das sind die Triglyceride und das ist das HDL, also das gute Cholesterin oder auch so hab dich lieb Cholesterin, wenn man das so nennen möchte. Und was wir schön machen können, und da sehen wir, wenn wir uns so von der European Society of Cardiology, mein Gott, was für ein Englisch, das anschauen zum Beispiel, sehen wir auch Korrelationen, ich sag bewusst aber Korrelationen, zwischen schlechten Werten, also hohen Werten, was das Verhältnis zwischen Triglyceriden und HDL angeht, wenn es darum geht, letzten Endes kardiovaskuläre Probleme zu bekommen, beziehungsweise einem metabolischen Syndrom langfristig zu leiden. Und man kann diesen Triglycerid geteilt durch HDL-Verhältniswert eben nehmen. Das heißt, man bestimmt die Triglyceride im Blut und das HDL und teilt das einfach durcheinander. Man muss da keine Einheiten umrechnen oder so, sondern teilt die einfach durcheinander. Und der Wert sollte irgendwo unter, im besten Fall unter 2 sein. Wenn wir uns jetzt die Daten, die ich gerade eben genannt habe, anschauen, sollten sie bei Männern am besten unter 2,75 sein, bei Frauen irgendwo unter 1,65 sogar. Und das ist eben ein Wert, der mit einer Insulinresistenz korreliert, ist jetzt aber nicht direkt beweisend. Dafür müsste man Insulinbasal messen und Co. morgens nüchtern, das muss gefroren werden und so, das ist ein bisschen aufwendiger. Könnte man theoretisch auch machen. Aber was man hieran auch wieder schön sieht, denn Triglyceride, und das ist im Experiment zum Beispiel auch so gewesen, je mehr Zucker ich esse, desto mehr werden diese Zucker langfristig auch in Triglyceride umgebaut. Das heißt, die Triglyceride schießen nach oben, wenn ich viel Zucker konsumiere. Was ist ja ein Verhältniswert? Triglyceride stehen oben und das HDL wird ja durch Zuckerkonsum jetzt nicht massiv beeinflusst, so wie die Triglyceride, wird der Wert immer schlechter. Das heißt, das bedingt theoretisch langfristig eine Insulinresistenz. Und man sieht aber auch, dass eben Cholesterin hier anfängt, eine Rolle zu spielen. Und ich will jetzt nicht wieder auf dieses ganze Thema LDL, ApoB und Co. und Gesamtcholesterin eingehen. Aber es soll trotzdem mal erwähnt sein, dass das super relevant wäre, weil wir über kardiovaskuläre Risikofaktoren sprechen und über Herzinfarkt und solche Dinge und Diabetes und Co. Und da spielt eben eine vernünftige Diagnostik, was Blutwerte, aber auch was BMI, was Umfänge, was Blutdruck und eben Blutfette im Blut angeht, ist da super, super relevant und eben maßgeblich auch entscheidend, um langfristig zu sagen, in welche Richtung sich das entwickelt.
Gut, dann will ich mal direkt zu einem sehr, sehr spannenden Thema gehen. Wir haben das ja diese Woche auch öfters im Team diskutiert mit Laura, und zwar das Thema Sucht. Und da gibt's ja dieses prägnante Statement, das man auch sehr viel in den Medien gehört hat, nämlich Zucker ist wie Kokain. Und dann haben wir uns die Frage gestellt, macht Zucker wirklich süchtig? Da gibt es ein sehr, sehr spannendes Gutachten tatsächlich dafür vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft rund um das Thema Belohnungswert von Lebensmitteln. Und die haben erwähnen dort einen Tierversuch, der zum Beispiel gezeigt hat, dass ein Tierfutter, das eine Zusammensetzung hatte von roundabout 40-43% Kohlenhydraten und 34% Fett, dass das zu einer sehr starken Aktivierung von Belohnungssignalen eben geführt hat. Und die betonen, dass scheinbar dieses Fett- und Kohlenhydratverhältnis entscheidender ist für dieses Belohnungsgefühl oder diesen Belohnungswert als per se jetzt sowas wie der Zuckergehalt oder der Kaloriengehalt insgesamt. Und die betonen auch sehr, sehr stark, dass man, wenn überhaupt, von einem suchtähnlichen Essverhalten sprechen kann in diesem Kontext. Also die halten Abstand oder die nehmen Abstand davon zu sagen, ein bestimmtes Kohlenhydrat-Fett-Verhältnis macht uns süchtig und sagen eher so, es ist ein suchtähnliches Essverhalten. Und ich glaube, da hat Laura dir heute tatsächlich vor dem Podcast auch nochmal ganz guten Input zugegeben.
Ja, also ich glaube, grundsätzlich ist es einmal noch wichtig zu betonen, dass wir weder Suchttherapeuten noch Psychologen sind. Wir hier also über ein Thema sprechen, was uns in diesem ganzen Research-Thema extrem aufgefallen ist, was, wie gesagt, auch im Blog und Co. von Laura dann nochmal detailliert thematisiert wird. Wenn ihr euch dazu irgendwie mal mit Laura eine Podcast-Folge oder irgendwas in dem Kontext wünscht, dann merkt das gerne mal an. Dann bekommt sie ein bisschen Druck, eine Podcast-Folge mit mir aufzunehmen vielleicht zu dem Thema, weil das ist unglaublich spannend, was da letzten Endes wahrscheinlich fallen würde. Und ja, ich habe mit ihr gesprochen und zwar, ich finde dieses Thema Sucht sehr schwierig. Also ich meine, ich hatte ja Psychologie und auch das Thema Sucht auch im Studium. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass ich ein absoluter Experte in dem im Bereich bin, aber ich habe halt eine Frau, die das ist. Und deswegen habe ich ihr eben so ein paar Fragen gestellt und einfach mal so Sachen, die für mich zum Beispiel im ersten Moment auch gegen dieses Suchtthema sprechen, einfach mal ihr gegenüber angedeutet und ihr einfach mal gesagt, so hey, wie siehst du das, wie stehst du dazu und wie würdest du das sehen? Und ich muss, wenn ich mir dieses Thema Sucht vorstelle, und ich finde das erstmal total abwertend, ehrlicherweise, wenn man Sucht als, wenn man das Thema Zucker als Sucht betitelt, weil, also das ist nicht abwertend für das Thema Zucker, sondern für die Menschen, die wirklich eine Suchterkrankung haben. Ich will jetzt nicht sagen, Zucker ist gesund, ist ungesund, aber ich finde das trotzdem persönlich gesehen, weil wenn ich mir jetzt jemanden anschaue, der C2-Abusus hat, also jemanden, der alkoholsüchtig ist, dann nimmt dieserjenige alle Mittel und Wege auf sich, um an Alkohol zu kommen. Wenn der kein Geld hat, dann trinkt der Reinigungsmittel. Weil der hat eine stoffbezogene Sucht auf Alkohol. So. Und ich finde, und das, ich sage bewusst, ich finde, und so habe ich das auch zu Laura gesagt, keine Menschen, die sich hinsetzen und Würfelzucker essen. Also es ist ja keine richtig stoffbezogene Sucht in diesem Kontext. Und auch, wenn man sich so anschaut, was Kriterien für Sucht sind, und die habe ich mir extra nochmal aufgeschrieben vorher, unbezwingbares Verlangen zur Einnahme und Beschaffung eines Mittels, Tendenz zur Dosissteigerung, also das Thema Toleranzerhöhung oder Toleranzentwicklung spielt ja eine Riesenentwicklung oder ein Riesenthema, was so das Thema Sucht angeht auch, psychische und meist auch physische Abhängigkeit von der Wirkung der Droge. Und auch das ist so, also Zucker hat ja kurzfristige Effekte auf uns und aufs Gehirn, aber langfristige vielleicht auf den Körper, was so Thema Nerven und Co. angeht, also Absterben von Nerven und Co., Retinopathien, Nephropathien und all solche Sachen. Aber das ist ja was ganz anderes als das, was letzten Endes die psychische und physische Abhängigkeit einer Droge ausmacht. Das ist ja grundlegend unterschiedlich. Viertes ist Schädlichkeit für den Einzelnen oder sogar für die Gesellschaft. Das könnte man jetzt interpretieren, dass das bei Zucker ähnlich ist, aber auch das haben wir ja jetzt schon lange drüber geredet, können wir so pauschal gar nicht formulieren eigentlich. Und klar, man könnte jetzt auch hart formulieren, okay, ja, Alkohol, ganz geringe Mengen, ganz hohe Mengen ist auch ein Unterschied. Und das fünfte ist Verlust der Kontrolle über das eigene Verhalten. Also das finde ich, sehe ich zum Beispiel auch nicht bei Zucker. Also ja, also sind wir realistisch, es gibt ja wenig Menschen, die eine Tüte, also gibt es sicher, aber deutlich weniger Menschen, die sich hinsetzen und die nach einer Tüte Gummibärchen nicht mehr aufhören können, weil sie in so einem Rausch sind. Also klar, Cravings zu haben ist ja was anderes. Das ist ja also nicht nur physiologisch gesehen auch was anderes, sondern es ist ja grundlegend was anderes. Und genau das, dieses Beispiel habe ich Laura eben gegenüber genannt und gesagt so, hey, wie ist das? Also kann man das so mit anerkannten Süchten und Co. gerade so aus diesem Kontext vergleichen? Und ich habe halt genau dieses Beispiel mit dem Reinigungsmittel auch genommen, was Alkohol angeht. Und dann hat sie gesagt, dass man ganz ehrlich sein muss, wenn man sich da hinsetzt und man müsste da jetzt ein ganz großes Fass aufmachen, da könnte man jetzt wahrscheinlich 1,5 oder 2 Stunden drüber reden, aber kurz und knapp ist es wahrscheinlich eher so, dass das Thema Zuckersucht, ich nenne es jetzt so, eher eine Essstörung ist, als dass es eine wirkliche Sucht in diesem Kontext ist. Und du hast ja gerade eben auch gesagt, Zucker, Dopamin. Gleichzeitig führt das ja langfristig zu einem Serotoninausstoß, der einen sehr hohen Belohnungseffekt auf den Körper hat, was zu einer guten Stimmung führt. Und das sind natürlich gut fühlende Dinge, an die man sich gewöhnen kann und die man dann häufiger haben möchte. Das ist ja auch so ein bisschen dieser Effekt dahinter. Ich denke zwar auch, dass das auch viel so mit Geschmacksrezeptoren und sowas langfristig irgendwie alles zu tun hat. Und hormonell, wie eben gesagt, spielt da auch eine Rolle. Laura hat aber gerade, weil wir gesagt haben, dass wir ja in diesem Zuckerthema sehr drin sind gerade und auch für die Sendung so viel rausgesucht haben, ist sie ja auch sehr tief nochmal eingestiegen und hat sich dann auch verschiedene suchtspezifische Studien angeschaut, auf die sie, wie gesagt, im Blog nochmal ganz detailliert eingeht, die wir vielleicht auch bei Instagram oder so nochmal thematisieren werden. Aber es gibt zum Beispiel viele Studien, und die sind dann, muss man auch sagen, das sind dann Rattenstudien zum Beispiel. Ist jetzt auch wieder die Frage, wie groß ist der Übertrag, ne? Aber es gibt halt wenig Daten dazu in Menschen. Und da sieht man zum Beispiel, dass dieses suchtähnliche Verhalten oder dieses Thema Sucht sich beispielsweise nicht wirklich beweisen lässt. Ja. Und wir haben ja gerade eben auch über 2-3 Mäusestudien geredet, über die du gestolpert bist beim Thema Research, die nach mehreren Wochen dann auch keine Lust in Anführungsstrichen mehr auf Zucker hatten. Kann man jetzt ja so wissenschaftlich nicht formulieren, aber ne, ich denke, es versteht trotzdem jeder, was ich damit meine. Und vor allem hat sie gesagt, dass gerade die Intensität sowohl aufs Gehirn als auch aufs Verhalten bezogen zwischen diesem Thema Sucht bei richtigen Erkrankungen, die stoffbezogen sind, und dem Thema Zucker, was vielleicht, wie gesagt, eher wie eine Art Essstörung ist, überhaupt nicht vergleichbar ist. Also, dass das Suchtthema bei stoffbezogenen Sachen viel, viel, viel größere Intensität hat als bei dem Zuckerthema. Und was man aber dennoch sieht, und ich glaube, das ist das falsche Wort, aber ich sage das Wort jetzt trotzdem mal und differenziere es da ein bisschen mehr, dass man bei Menschen, und das haben wir im Experiment bei Jenke zum Beispiel auch gesehen, dass der Corny, der Kameramann von ihm, der ja keinen Zucker mehr gegessen hat, der Name ist in dem Kontext sehr lustig, dass er sowas wie Entzugserscheinungen hatte. Was aber jetzt definitionsgemäß ja keine richtigen Entzugserscheinungen sind, aber irgendwie auch schon, aber irgendwie auch nicht so richtig. Und das hat natürlich dann irgendwo auch was mit dieser Gewohnheit zu tun, dass man den Zucker kennt, dass man dieses dopaminerge System, dass man da einen Setpoint gesettelt hat, der sich erstmal wieder runterregulieren muss. Und das ist was, was natürlich auch nicht in 10 Tagen funktioniert. So, ja. Und das ist eben was, was wir aber trotzdem sehen, warum oft auch dieses Thema Sucht vielleicht im selben Kontext genannt wird. Obwohl das trotzdem nicht so richtig passt. Aber das wäre wieder eine Facette, die zu diesem Suchtthema passen würde. Aber es ist eben abschließend zum jetzigen Stand der Wissenschaft schwierig, da eine abschließende Antwort zu geben, weil es sind ganz ehrlicherweise, wir haben uns dann ganz viele Posts und Kommentare von verschiedenen Experten in dem Bereich angeschaut, auch mit Laura zusammen. Und da gibt es ein paar ganz gute Beiträge tatsächlich, wo auch auf diese Unterscheidung zwischen stoffbezogenen Süchten und auch auf verhaltensbezogenen Süchten, wie zum Beispiel auch Sportsucht und Co. angegangen wird. Und dann sagt Laura, ja, aber es sind noch gar nicht alle stoffbezogenen Süchte zum Beispiel im ICD-10 und Co. verankert. Also das ist super schwierig, da eine wirklich explizite Aussage zu treffen. Und es geht auch alles so ein bisschen in diese Richtung, dass wir immer noch einen einzigen Übeltäter suchen. Und wir versuchen, eine einzige Sache für ein Versagen oder für ein Problem in unserem Leben verantwortlich zu machen und das dann in so eine Art Sucht auch noch reinzudrücken, weil ich will das jetzt gar nicht eigentlich so betonen, aber das macht es natürlich dann auch auf eine gewisse Art und Weise, nimmt man sich auch so ein bisschen dann die Verantwortung damit. Ich will jetzt nicht sagen, dass das nicht trotzdem ein großes Problem ist, nicht falsch verstehen an der Stelle. Aber es würde, wie gesagt, eher in so eine Richtung Essstörung gehen, als in eine wirkliche Sucht. Wobei man auch da sagen muss, aber wie gesagt, das steht dann alles im Beitrag von Laura, schaut euch das dann gerne in Ruhe nochmal an, dass das natürlich dennoch alles Dinge sind, die einen unglaublich großen Leidensdruck mit sich bringen. Also das soll nicht so rüberkommen, dass ich das jetzt irgendwie abstufen will und abtun will und sagen will, das hat keine Relevanz und stellt euch alle nicht so an. So ist es natürlich auch nicht. Gerade was das Thema Essstörung angeht, ist das ein riesengroßer Punkt.
Ja, in dem Zusammenhang ist mir gerade auch im Kopf so ein bisschen aufgeploppt, also die Begrifflichkeit Sucht versus vielleicht die Begrifflichkeit Heißhunger. Also können wir überhaupt oder kann jeder von uns unterscheiden, so bin ich jetzt süchtig nach Zucker oder ist es einfach nur ein krasser Heißhunger nach Zucker? Und wie würden sich da Definitionen unterscheiden oder wo wäre da überhaupt eine Trennschärfe? Also es ist ja auch ein mega spannendes Thema. Ich meine, du hattest gerade diese Definition von Sucht auch gerade kurz genannt. Und ja, ich finde es mega schwierig einzuteilen. Zum einen können wir selber über uns nicht genau sagen, habe ich jetzt eine Sucht oder habe ich vielleicht Heißhunger oder nur ein Verlangen? Und zum anderen sind diese Definitionen gerade, es gibt ja noch nicht mal einen ICD-Code dafür, das hattest du ja auch gerade betont, ist es ja auch sehr schwierig, das einzuordnen. Und das ist auch gerade eine gute Überleitung zum Thema Zuckersteuer, finde ich tatsächlich. Man merkt bei diesem Thema so, es wird immer eine einzige Ursache gesucht, wie du das gerade auch betont hast. Und dann versucht man halt basierend darauf, irgendwelche Lösungen zu finden. Und natürlich, wenn wir jetzt auf das Thema Zuckersteuer da übergehen wollen, dann ist es natürlich einfacher zu sagen, hey, wir wollen eine Zuckersteuer haben, weil Zucker süchtig macht oder weil Zucker Gift ist. Also es ist ja viel einfacher zu argumentieren und zu begründen, wenn wir solche harten Aussagen haben, auch wenn die vielleicht nicht 100% der Wahrheit entsprechen, beziehungsweise wir gar nicht wissen, ob das so korrekt ist und das gar nicht so einschätzen können. Und
ja. Ja. Absolut. Also grundsätzlich ist das, glaube ich, eher so ein bisschen dein Thema gleich.
Ja.
Aber vielleicht kann ich da so ein bisschen hinführen. Also das, was ich unter dieser Zuckersteuer am Anfang verstanden habe, und ich finde diese ganzen Zahlen und Daten total crazy, die jetzt gleich hier fallen. Weil auf der einen Seite zeigt das so dieses Potenzial von sowas. Auf der anderen Seite, muss ich auch trotzdem gestehen, finde ich es irgendwie traurig. Also ich finde es gut, weil wir dazu natürlich beitragen, dass Gesundheitssystem und Co., wirst du gleich ja alles im Detail erklären, entlastet wird. Aber ich finde es trotzdem irgendwie auch crazy, dass wir eine Steuer für etwas erheben müssen, damit Menschen weniger von etwas zu sich nehmen, um gesünder zu sein. Das ist, ich glaube, da fehlt mir einfach irgendwie manchmal so ein bisschen das Verständnis. Ich verstehe das und das ist auch, ich würde das auch befürworten, absolut, vor allen Dingen, nachdem ich die Zahlen gesehen habe. Und gerade so, was das Thema Softdrinks und sowas angeht, sind wir ja auch ziemlich klar gewesen, gerade eben, dass wenn man auf eine Sache verzichtet, dann wahrscheinlich am ehesten auf diese freien Zuckergeschichten aus Fruchtsäften und Co. Aber dennoch ist es so, dass das so ein bisschen, es gab vor ein paar Monaten oder vor ein paar Jahren auch mal diese Diskussion, ob man in den Fertigpizzen die Menge der Pizza reduziert, damit die Menschen weniger Kalorien am Ende zu sich nehmen. Damit weniger Pizza in dem Karton ist. So, also du bezahlst zwar das Gleiche, aber du kriegst weniger Pizza am Ende und dadurch nimmst du weniger Kalorien zu dir und damit haben wir weniger dieses Übergewichtsproblem. Und das ist auch, also das muss man, muss sich das mal kurz drüber nachdenken. Das ist schon, wir müssen den Menschen, und das ist ja dann, was die Lobby auch sagt, ja, das macht nicht dünner, sondern eigentlich nur ärmer, weil den Leuten mehr Geld aus der Tasche gezogen wird. Das Ziel dahinter ist natürlich, dass die Leute gesünder werden und auch das System entlastet wird. Aber es ist, ich finde es trotzdem schon eine harte Aussage. Also, wie gesagt, ich finde es trotzdem gut am Ende, weil wir ja irgendwie alle Mittel und Wege gehen müssen, damit es den Menschen gut geht. Und das ist ja auch das, was wir versuchen. Wir investieren hier Zeit, das rauszusuchen, alles war ja super, super aufwendig. Aber das ist ja genau das, wo wir unsere Aufgabe drin sehen und auch die Vision eben, dass jeder so dieses beste Self für sich createn kann. Und vielleicht ist da eben so eine Zuckersteuer halt auch eine sehr gute Herangehensweise. Das sehen wir ja auch in anderen Ländern. Aber vielleicht kannst du da mal so ein bisschen Licht mehr ins Dunkel bringen.
Genau, also andere Länder haben das tatsächlich schon erfolgreich implementiert. Woher kommt das Thema Zuckersteuer überhaupt? Das spielt jetzt gerade noch mal so ein bisschen in dieses Suchtthema mit rein. Zum Thema Nikotin zum Beispiel haben wir das ja auch. Nikotin, es wird Werbung verboten, Steuer etc. Also es gibt ja schon länger diese Überlegungen mit Substanzen oder mit Stoffen wie eben auch Zucker, irgendwie politisch was zu machen, damit die Menschen weniger konsumieren. Und ich finde das, wie gesagt, oder wie du das gerade betont hast, auch sehr, sehr schade, dass wir das überhaupt brauchen. Auf der anderen Seite finde ich dann aber auch wieder spannend, wie jetzt zum Beispiel in Deutschland diese Debatte sehr heiß diskutiert wurde, jahrelang tatsächlich. Also Politiker haben da teilweise daran festgehalten, hey, so eine Zuckersteuer, die würde einfach keine nachhaltige Veränderung von Zuckerkonsum bringen. Und man hat dann gesehen, in Mexiko, in Finnland, aber auch eben in Großbritannien wurde so eine Zuckersteuer eingeführt. In Großbritannien war das auch eben auf zuckergesüßte Getränke. Und da hat man dann schon sehr spannende Dinge gesehen, also dass das durchaus einen Einfluss haben kann. Und dann hat dieses Jahr die TU eine ganz neue Simulationsstudie rausgebracht, zusammen mit der Universität Liverpool. Und da muss man auch tatsächlich sagen, ich habe mir das Studiendesign dann auch immer angeschaut, das ist eine tatsächlich sehr, sehr qualitativ gute Studie, ja, folgt den internationalen Standards, ist State of Art und ist sehr realitätsnah. Aber schlussendlich, und das dürfen wir nicht vergessen, ist es nur ein Modell. Also die Realität kann sich davon unterscheiden. Wir wissen ja aktuell gar nicht so, wie entwickelt sich dieses gesamte Zuckergetränksthema weiter. Die gehen ja im Moment von Rezepturen aus, die zum Beispiel aktuell verwendet werden. Könnte ja sein, dass diese Rezepturen grundlegend verändert werden. Und dann würde dieses Modell sozusagen ja nicht mehr ganz so gut stimmen. Und da gibt es auch noch viele andere Faktoren, die da mit reinspielen. Da gehe ich gleich dann nochmal drauf ein. Aber warum ging es in der Studie? Prinzipiell hat sich die TU angesehen, wie sich eine Zuckersteuer für die deutsche Bevölkerung in einem Alter von 30 bis 90 Jahren in dem Zeitraum von 2023 bis 2043 auswirken würde. Das heißt, die haben gesagt, hey, über einen Zeitraum von 20 Jahren, was würde passieren? Und zwar gesundheitlich, aber eben auch wirtschaftlich. Wie würden wir davon profitieren und würden wir davon überhaupt profitieren? Weil das Stimmungsbild, wenn man mal so geguckt hat in den Medien oder auch die Meinungen sich von verschiedenen Menschen angesehen hat, das war eher so, so eine Zuckersteuer bringt uns vielleicht langfristig eher nichts. Und um herauszufinden, welche potenziellen positiven Auswirkungen so eine Softdrinksteuer eben haben könnte, gab es drei verschiedene Varianten. Das eine war eine 20%ige Steuer auf Softdrinks. Und da gab es dann eine zweite Variante davon, das heißt, da waren auch nochmal, wurde auch nochmal eine 20%ige Steuer auf Softdrinks erhoben, allerdings jetzt inklusive Fruchtsäfte. Das heißt, in der ersten Variante waren Fruchtsäfte nicht mit inkludiert, sondern nur Softdrinks wie Coca-Cola zum Beispiel. Und in der zweiten Variante waren dann Fruchtsäfte mit dabei. Und dann gab es noch die dritte Variante und für mich ist das tatsächlich die spannendste, nämlich die gestaffelte Steuer. Und die finden wir in Großbritannien schon sehr, sehr erfolgreich. Also um vielleicht einmal ganz kurz zu erklären, was so eine gestaffelte Steuer ist. In Großbritannien wurde das 2018 eingeführt und diese gestaffelte Steuer, die stellt sich so dar, dass Hersteller von zuckergesüßten Getränken abhängig von der Menge Zucker pro 100 Milliliter bezahlen müssen. Das heißt konkret, in Großbritannien ist es so, ab 5 Gramm Zucker pro 100 Milliliter müssen die Hersteller 18 Pence, das entspricht so circa 21 Cent, pro Liter bezahlen. Und ab 8 Gramm Zucker sind es dann 24 Pence, also rund 28 Cent. Das heißt, desto mehr Zucker die zusetzen, desto mehr müssen die an Steuer bezahlen. Und wenn wir uns das jetzt mal für Deutschland anschauen, ich ziehe da jetzt mal zwei Szenarien her. Zum einen hätten wir diese 20%ige Besteuerung. Und das würde zur Folge haben, also wenn wir sagen, 20 Jahre lang wird eine Steuer von 20% eingeführt, dann würden erwachsene Personen innerhalb dieser nächsten 20 Jahre 1 Gramm Zucker pro Tag weniger einnehmen. Und das klingt jetzt vielleicht gar nicht mal so viel, ne? So 1 Gramm pro Tag, ja okay. Aber, und das sind tatsächlich dann echt krasse Fakten, man kann davon ausgehen, dass nur durch diese 20%ige Besteuerung, dieses 1 Gramm Zucker weniger pro Tag, über 132.000 Typ-2-Diabetes-Fälle potenziell verhindert werden könnten, was für die Gesundheit natürlich ein mega Gewinn wäre. Aber gleichzeitig könnten wir etwa 9,6 Milliarden Euro auch im Gesundheits- und Sozialwesen sparen. Und ich finde, das ist eine Zahl, die man sich mal auf der Zunge zergehen lassen sollte. Und vor allem muss man dann auch mal drüber nachdenken, so, was könnte man mit diesem ganzen eingesparten Geld im Gesundheitswesen halt dann machen? Also wie könnte man das vielleicht präventiv noch anders investieren? Da komme ich gleich am Ende nochmal zu. Also das sind schon sehr wirklich spannende Zahlen und beeindruckende Zahlen, finde ich. Aber schaut man sich dann mal diese gestaffelte Steuer an, wie die eben in Großbritannien auch unter Umständen gerade gefahren wird, wie die sehr erfolgreich ist, dann sieht man, dass dort eben nicht 1 Gramm Zucker pro Tag gespart werden würde bei einer gestaffelten Steuer, sondern 2,34 Gramm weniger Zucker pro Tag eingenommen werden würden. Und das würde im Umkehrschluss bedeuten, dass wir potenziell über 244 Typ-2-Diabetes-Fälle verhindern könnten. Und das würde dann wiederum für die Wirtschaft bedeuten, wir könnten ca. 16 Milliarden Euro einsparen. Ich weiß nicht, Timo, wie du die Zahlen siehst, aber für mich, obwohl ich solche Modelle kenne und solche wirtschaftlichen Simulationen, und da gibt's teilweise wirklich beeindruckende Zahlen, das fand ich schon krass, also gerade diese Zahl 244.000 Typ-2-Diabetes-Fälle. So, das ist doch echt viel, ne?
Ja, das ist völlig absurd. Ich finde halt, also klar, es ist mit der gestaffelten noch extremer, aber ich finde diese Zahlenkombination bei dieser 20%igen Steuer noch umhauender eigentlich, weil es eigentlich nur 1 Gramm Zucker ist am Tag. Aber auch da sieht man an dieser hypothetischen Rechnung oder letzten Endes an dieser wie hast du es gerade gesagt, Aufrechnung,
ja,
dass 1 Gramm Zucker am Tag weniger schon für 132.000 Menschen extremen Unterschied bedeuten kann, so langfristig. Und das ist ja auch das, was ich eben gesagt habe. Es ist eben nicht damit getan, erst zum Arzt zu gehen und HbA1c zu bestimmen, wenn man schon Probleme hat, sondern das eben frühzeitig zu machen. Was mich aber an diesen Zahlen noch viel mehr umgehauen hat, und das hat jetzt vielleicht der ein oder andere, der jetzt aufmerksam zugehört hat, verstanden schon oder hat sich schon gedacht, hey, aber es ging ja nur um 30- bis 90-Jährige. Was denn mit den unter 30-Jährigen? Also die sind da ja gar nicht einberechnet.
Ja, und das ist auch, und das meine ich vor allem, ich würde da noch mal ein bisschen genau auf diese Methodik von der Studie eingehen. Das ist so ein Punkt, den man bedenken muss bei dem Studiendesign. Und das kann man auch gar nicht den Forschenden da irgendwie zur Last legen, sondern wir haben aktuell wirklich das Problem, dass wir für Stichproben im Alter unter 30 Jahren keine geeigneten Daten haben für so eine Simulation. Und wenn man jetzt bedenkt, dass ja der Zuckerkonsum gerade bei dieser jungen Generation höher ist als bei der älteren und das hier nicht mit einberechnet wurde, dann kann man unter Umständen davon ausgehen, dass sich tatsächlich diese durchschnittliche Reduktion vom Zuckerkonsum noch viel drastischer darstellen würde und diese positiven gesundheitlichen Effekte und vielleicht auch diese wirtschaftlichen Effekte dann eben noch größer wären, würden wir diese ganzen jungen Menschen mit berücksichtigen. Und ja, das heißt, da ist eigentlich vielleicht noch viel mehr Luft nach oben, auch wenn man bedenkt, in der Studie wurde zum Beispiel auch nicht mit eingerechnet, was der sozioökonomische Hintergrund ist. Also wir wissen zum Beispiel, oder es gibt einige Daten, die zeigen, dass eine Besteuerung sich unterschiedlich auswirkt auf Einkommensgruppen. Das heißt, es gibt Erfahrungen aus anderen Ländern, die zeigen, dass die Effekte von einer Zuckersteuer bei sozial schwachen Personen deutlich ausgeprägter sind als Personen mit höherem Einkommen. Und wenn man mal über das Thema Lebensstil etc. pp. Nachdenkt, ich werfe diese Behauptung jetzt einfach mal in den Raum, es gibt vielleicht Personen, die einen eher niedrigeren sozioökonomischen Status haben und deren Lebensstil dann vielleicht auch ein bisschen geringer ist, auch dazu gibt es Daten, dann könnte man ja auch da wieder davon ausgehen, dass sich die Steuer vielleicht gerade auf diese Menschen noch viel stärker auswirken würde und auch dadurch wieder die Effekte sowohl auf die Gesundheit als auf die Wirtschaft größer wären. Und ja, das ist was gar nicht mit einberechnet wurde, also das Potenzial von so einer Zuckersteuer nur auf diese gesüßten Getränke. Ne? Wir sprechen da noch gar nicht von irgendwie gesamten Zuckerkonsum oder allen Lebensmitteln, die Zucker enthalten, sondern nur von Getränken. Das kann schon sehr, sehr beachtlich sein. Was man natürlich bedenken muss, ist, dass eben so eine isolierte Besteuerung halt auch bedeuten könnte, dass Menschen auf vielleicht andere zuckerhaltige Lebensmittel ausweichen oder sich bewusst dafür entscheiden, dass sie etwas anderes dann konsumieren statt diesen Getränken, was aber dann auch wieder Zucker enthält. Das heißt, das Konsumverhalten könnte sich halt auch verändern. Das können wir nicht voraussagen. Aber das wiederum zeigt für mich so ein bisschen auf, dass eine einzige Sache das Problem nicht lösen wird. Also selbst wenn so eine Zuckersteuer mega gut ist für die Wirtschaft und die Gesundheit, wird die nicht das gesamte Problem lösen. So, die kann ein kleines Puzzleteil sein von diesem Gesamtproblem, aber die kann nicht die einzige Lösung sein.
Kann aber natürlich das, was du gerade gesagt hast, sich auch in die genauen Gegengesetze-Richtung ändern. Das war nämlich so erst mein Gedanke, dass die, wenn so eine Steuer kommt, dass dann ja, also das kriegen ja alle Menschen mit, oder sagen wir mal fast alle, aber deutlich mehr als jetzt das Jenke-Experiment zum Beispiel, kann dann durchaus sein, dass diese extreme Herangehensweise der Regierung, der Gesellschaft auch dazu führt, dass die Leute dieses Thema noch mal mehr hinterfragen und in Summe noch weniger Zucker zu sich nehmen. Könnte ja auch sein. Na, also das ist so, glaube ich, so ein bisschen das Thema daran, dass wir einfach nicht wissen, wie sich das dann entwickelt oder was dann passiert. Aber ehrlicherweise wissen wir das bei den meisten Sachen nicht, die wir einführen oder die wir vorher noch nicht gemacht haben. Wir sehen das halt an den anderen Ländern. Das ist, glaube ich, unser Luxus, dass wir schon wissen, in welchen Ländern es wie wo funktioniert, was passiert und Co. Es gibt eben solche Hochrechnungen, an denen wir schon sehen, oh mein Gott, wie sind die Ersparnisse? Und jetzt mal ganz ehrlich, also was könnte das fürs Gesundheitssystem bedeuten? Was könnte das auch für Kinder und Jugend langfristig bedeuten? So, da haben wir im Experiment auch kurz drüber geredet. Und das ist, wie gesagt, es geht eben auch nicht um die Menge an sich, sondern es geht halt um die Balance. So, nicht, dass man jetzt, doch, es geht um die Menge, das war jetzt falsch formuliert, es geht eigentlich um die Menge. Nicht darum, alles immer ganz zu verzichten oder ganz sein zu lassen, sondern halt um die Balance der Dinge. Und ich glaube, das ist schon was eine Relevanz hätte. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das beim Thema Rauchen ist, ob jetzt deutlich weniger geraucht wird, seitdem zum Beispiel Werbeverbote und die Bildchen auf den Zigarettenschachteln sind und Co. Aber trotzdem ist es ehrlicherweise so, dass auf der einen Seite wird irgendwie super wenig Prävention beschrieben, aber trotzdem ist es irgendwie so, dass über dieses Zuckerthema ja sehr viel geredet wird. Es ändert sich aber ja von Hause aus nicht viel. Und dann ist halt so ein bisschen die Frage, ja, irgendwas muss man halt machen. Ich finde es halt trotzdem wieder schade, so, weil das den Leuten wieder so ein bisschen die Eigeninitiative wegnimmt. Und das ist ja eigentlich das, was wir zum Beispiel versuchen wollen, mehr zu machen, ist den Leuten wiederzugeben, damit sie feststellen und merken, hey, was kann ich denn in meinem Alltag für mich Gutes tun oder auch nicht? Was ist für mich gut, was ist nicht gut? Und damit man halt auch flexibler ist. Und das ist natürlich wieder so eine Fremdbestimmung, die dann jetzt von außen irgendwie kommt. Aber ehrlicherweise braucht man, glaube ich, nicht laut auszusprechen. Ich tue es aber trotzdem. Das Gesundheitssystem wird eh kippen, so wie es jetzt ist. Das wird ja nicht Ewigkeiten überleben, so wie es jetzt ist. Wird ja nicht jeder da so weiter mitspielen langfristig. Und von daher, ich bin super gespannt, ob das passiert, ob das kommt. Aber wir wissen ja, was für ein Potenzial theoretisch ehrlicherweise schon dahinter steckt.
Ja, und vor allem, ich glaube, gerade in diesem Zuge muss man ja auch überlegen, wenn diese Zuckersteuer kommt, was passiert dann außenrum noch? Also es wäre ja wünschenswert zu sagen, okay, dieses Bewusstsein ist da, wir führen diese Zuckersteuer ein, aber was würde das auch in anderen Bereichen bedeuten? Also so eine Zuckersteuer einzuführen, man muss ja überlegen, das sind Implementationskosten, man muss Menschen aufklären, also da hängt ja noch viel, viel mehr dran tatsächlich, was ja dann, wie du das gerade auch schön gesagt hast, dazu führen kann, dass diese Aufmerksamkeit für das Thema viel, viel mehr da ist. Aber gleichzeitig könnte das halt auch Türen öffnen für Bildungssystem zum Beispiel, also dass viel besser aufgeklärt wird dann auch um dieses Thema, weil diese Zuckersteuer eingeführt wird. Also ich finde es sehr spannend und ich finde es auch toll, dass gerade andere Länder eben diesen Schritt schon gegangen sind und würde mir, und ich glaube, das spreche ich dir auch ein bisschen aus dem Herzen, auch fast wünschen, dass Deutschland das macht im Sinne von, wenn wir es ja nicht machen oder nicht versuchen, dann wissen wir ja nicht schlussendlich, was es bewirken könnte. Und ich glaube, jede Art von Wissenschaft oder Forschung wächst ja dadurch, dass es jemanden gibt, der dann sagt, hey, ich probiere das mal aus. Und damit lernen wir und damit wachsen wir und damit können wir etwas weiterentwickeln. Und damit können wir dann halt vielleicht auch das Gesundheitssystem auf die eine oder andere Art weiterentwickeln, indem wir vielleicht Geld haben, dass wir dann für was anderes investieren können oder für was anderes hernehmen können, indem wir eben sowas wie Typ 2 reduzieren. Also es bleibt sehr spannend, glaube ich. Und ich werfe das einfach mal in den Raum, ich würde mir fast wünschen, dass so eine Art Zuckersteuer kommt, weil ich glaube, dass das in der Bevölkerung doch schon zu einer Art Umdenken irgendwie kommen würde dadurch. Und aus wirtschaftlicher oder aus volkswirtschaftlicher Sicht könnte ich ja eh nur sagen, ich würde mir wünschen, dass wir das tun, weil das für die Volkswirtschaft sehr wahrscheinlich ein guter Schritt ist. Aber mit absoluter Aussage kann man das halt nicht sagen. Man kann jetzt nicht sagen, das ist auf jeden Fall so. Aber wenn man in andere Länder guckt, kann das durchaus so sein. Und ich glaube, was wir bedenken müssen, weil du das gerade angesprochen hast, wie das mit Nikotin zum Beispiel ist. Nikotin ist ja eine Sucht. Also ist auch immer die Frage, wäre das vielleicht ein Kofaktor, der dann wieder unterscheiden würde zwischen, wie würde sich eine Nikotinsteuer auswirken und eine Zuckersteuer, weil wir vielleicht bei Nikotin ein Suchtverhalten haben und bei Zucker dann vielleicht eher doch nicht, sondern es geht eher in dieses Essverhalten rein. Also das war jetzt so einer der Punkte, der mir noch in den Sinn gekommen ist. Aber genau deswegen fände ich es halt eigentlich spannend, wenn es sich in die Richtung was weiterentwickeln würde.
Ja, absolut. Ich kann da gar nichts hinzufügen. Also ich würde das genauso bevorzugen oder ich würde das auch gut finden. Wie gesagt, ist irgendwie ein bisschen traurig, trifft es irgendwie nicht, aber ja. Ich glaube, das habe ich ja gerade eben schon erklärt. Ich habe mir gerade tatsächlich überlegt, ob man nicht auch so eine Beweglichsteuer einführt. Also, dass ja. Die Leute irgendwas for free kriegen, wenn sie zweimal in der Woche Sport machen, wobei ich dann auch gemerkt habe, so ehrlicherweise gibt es, glaube ich, sowas schon, also über die Krankenkassen und so, dieses mit der Apple Watch verbunden, wenn du dann irgendwie dreimal die Woche Sport machst, kriegst du irgendwie einen 20€ Amazon-Gutschein und so und das macht halt trotzdem irgendwie keiner. Oder was heißt keiner, aber zu wenig Leute. Aber ja, also grundsätzlich, wir haben jetzt alles so ein bisschen beleuchtet, die medizinische Seite, wir haben so ein bisschen die wirtschaftliche, die Suchtseite, dieses Steuerthema und Co. beleuchtet. Und ich glaube, jetzt wird irgendwie vielleicht auch recht schnell klar, dass man, wenn man so ein Fazit ziehen wollen würde, dass man abschließend halt irgendwie sagen kann oder eigentlich auch schon sagen muss, dass wenn man über dieses Thema Zucker diskutiert, dass man halt über mehr sprechen muss als über Übergewicht, Krankheit, Veränderungen im Gehirn und Co. Und es geht halt primär, ehrlicherweise, um die Zuckermenge, nicht um einen generellen Verzicht von Zucker und auch nicht darum, Zucker grundlegend schlecht zu machen, denn der Gesamtkontext spielt immer eine Rolle. Es gibt Menschen, für die Zucker eine sehr, sehr, sehr sinnvolle Substanz ist. Und dahingehend könnte man vielleicht sogar fast sagen, Zucker ist fast eher neutral. Es sei denn, Zucker wird eben in einem Setting eingenommen, in erhöhter Menge, wo es eben eine Gesamtkalorienzahl gibt, die deutlich höher ist als das, was wir eigentlich am Tag bräuchten oder auch vertragen. Und wenn man auf ein Lebensmittel versuchen würde zu verzichten oder in geringeren Mengen zu sich zu nehmen, dann ist das wahrscheinlich das Thema gesüßte Getränke, auch Fruchtsäfte zähle ich jetzt mal mit dazu. Egal, ob man da jetzt einen erhöhten Vitaminanteil drin hat oder nicht, der negative Effekt ist eben deutlich größer, zumindest wenn man zu viel davon zu sich nimmt. Es ist aber eben auch nicht so, dass Zucker halt so ein Sündenbock ist, der irgendwie für alles verantwortlich ist, so wie das manchmal in anderen Journals oder in anderen Zeitungsausschnitten dann plötzlich Protein ist und dann das Böse ist. Es ist eigentlich immer die Balance von allem. Und ich glaube, das ist ganz, ganz richtig und ganz, ganz wichtig, das am Ende zu sagen, dass man dieses Thema einfach nicht verpauschalisiert und da irgendwelche absoluten Verurteilungen dem Zucker gegenüber macht, sondern dass es eben eine individuelle Entscheidung ist. Also es geht grundlegend einfach vielmehr darum, dass man individualisierte Empfehlungen für Zucker gibt, beziehungsweise dass man das individuell betrachtet und vor allen Dingen, wie ganz am Anfang auch schon gesagt, dass präventive Gesundheitschecks einfach im frühen Alter oder auch schon im frühen Jungsein eben super relevant sind. Und gerade in dem Kontext ist es vielleicht so, sitzt jetzt wieder jemand und sagt, das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gehabt, dass jemand sagt, ah ja, da gibt es aber Studien zu, die zeigen, dass präventive Blutanalysen und präventive Diagnostik keinen Sinn ergeben. Auch da kann ich euch schnell den Wind aus den Segeln nehmen, denn auch diese Daten, große Cochrane-Reviews haben wir uns angeschaut und da geht es dann um präventive Diagnostik wie Röntgenthorax, kleines Blutbild. Da geht es nicht um Nährstoffe, da geht es nicht um sowas wie HbA1c und Co., sondern da geht es um ganz grundlegende Basisuntersuchungen. Und wir reden ja jetzt hier schon über Advanced-Untersuchungen, wenn man es so nennen möchte. Und das ist etwas, was ich auf jeden Fall definitiv empfehlen würde zu machen. Und das ist ja auch das, was die Aussage des Experiments am Ende gewesen ist. Nämlich, dass das Experiment für Nienke deutlich schwieriger war, weil er wusste, dass er schon ein Problem mit diesem Sektor hat, obwohl er von vornherein davon ausgegangen ist, dass er kein Problem hat. Ich habe in der Show auch ganz prägnant und bewusst zu ihm gesagt, ob ihm eigentlich klar ist, dass wenn er dieses Experiment nicht gemacht hätte, mit diesem Problem jetzt weiter draußen rumrennen würde und nichts davon wüsste. Und das Problem würde ja größer werden. Und das wird ja nicht einfach von heute auf morgen wieder weggehen, ehrlicherweise. Und gerade so dieses Thema Zuckersteuer ist halt super, super relevant. Das haben wir jetzt auch schon länger drüber gesprochen. Auch so Werbung und all solche Sachen haben wir auch kurz drüber geredet. Das sind alles Dinge, die irgendwie relevant sind, die auch zu diesem Thema langfristig dazu beitragen. Aber vor allen Dingen, und das ist, glaube ich, was dir jetzt auch nochmal wichtig war, zum Ende zu kommunizieren, dass wir halt eine gute Wissenschaftskommunikation brauchen. Also, dass es halt nicht damit getan ist, sich eine Headline auszusuchen, durchzulesen und dann sowas zu sagen wie Zucker ist schädlich. Ich habe gerade eben so ein paar Beispiele da genannt, als wir da an dem Beispiel angekommen sind. Und wir sollten uns wirklich mehr auf Augenhöhe unterhalten und wirklich mehr über tiefergehende Dinge sprechen und wirklich über den Kontext sprechen und eben nicht so Aussagen in den Raum werfen wie Zucker macht dick, wir sind alle zuckersüchtig und Co., weil das ist einfach wissenschaftlich gesehen falsch, können wir so nicht sagen. Und das hält auch so einfach keinen Stand. Der Kontext ist relevant und wir können uns halt auch nicht eines Mediums bedienen, nämlich der Wissenschaft, aber die Kommunikation dann dahinter so machen, wie wir gerade lustig sind und emotionalisieren vor allen Dingen, denn das ist Wissenschaft halt alles nicht. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ich weiß nicht, ob du zu Aufklärung und Wissenschaftskommunikation noch was sagen möchtest, weil das war dir ja so wichtig.
Ich glaube, so eine Sache, die mir tatsächlich noch wichtig ist zu betonen, ist ja, und das ist vielen Menschen nicht bewusst, dass Gesundheits- und Wissenschaftskommunikation halt auf sehr, sehr vielen Ebenen wirken kann. Und gerade bei diesem Zuckerbeispiel sieht man das sehr gut. Also wir hatten vorhin auch ganz kurz dieses Thema mit Übergewicht. So Anschuldigungen wie Übergewicht, Zucker, ne, das kann Schuldgefühle in Personen auslösen. Man kann Gesellschaften spalten. Ja, man merkt es ja manchmal auch in diesen Argumentationsketten. Es gibt manchmal vielleicht so eher diese sportliche Sichtweise mit, hey, Kohlenhydrate und Zucker, das ist Energie, wir brauchen das. Es gibt Leute, die mega Verfechter von Low Carb und keinem Zucker sozusagen sind. Und da entstehen dann auch hitzige Diskussionen. Und ja, deswegen war es mir wirklich nochmal ganz wichtig, am Ende zu sagen, wir können an vielen Stellschrauben drehen. Und ich glaube, wir müssen alle bei uns selber anfangen. Also ganz nach dem Motto, create your best self. Aber es gibt halt auch noch viele andere Punkte, wo wir Dinge besser machen können. Eben bei Gesundheitskommunikation, bei Gesundheitskampagnen und Berichterstattung, aber halt auch bei sowas wie Zuckersteuer. Tatsächlich auch ein spannendes Beispiel, das mir vorhin ganz kurz in den Kopf gekommen ist, ist ja das Thema Verkaufspsychologie oder Supermärkte. Weil, Fun Fact, ich weiß nicht, wie vielen Menschen das bewusst ist, aber ganz viele Supermärkte sind so konzipiert, dass man, wenn man zu Lebensmitteln wie Fleisch, Eier, also zu Lebensmitteln, die man einfach braucht und die man regelmäßig kauft, wenn man dahin gelangen möchte, muss man durch Flure gehen, wo Süßigkeiten platziert sind. Oder auch bei der Kasse, da sind, also ich habe noch nie einen Supermarkt gefunden, wo an der Kasse irgendwie Gurken und Tomaten angeboten wurden, sondern das ist dann, glaube ich, immer eher sowas Richtung Schokolade oder anderer Süßigkeit. Und das sind so kleine Tricks, die man sehr wahrscheinlich auch beheben könnte oder wo man auch ansetzen könnte. Das heißt, Zucker ist so ein Thema, das bei uns allen anfängt, aber das in ganz vielen anderen Perspektiven noch weitergedacht werden kann und vor allem sollte, wenn wir wirklich sagen, wir wollen Gesundheit verändern und wir wollen präventiv auch Dinge besser machen und eben solche Probleme wie Diabetes oder Übergewicht reduzieren.
Wenn du die Toilettenspülung betätigst, jetzt guckst du mich wahrscheinlich an und denkst, hä, wovon redet der? Wenn du die Toilettenspülung betätigst, in welche Richtung dreht sich das Wasser dann?
Keine Ahnung, noch nie geguckt.
Nach links oder nach rechts?
Keine Ahnung.
Was würdest du intuitiv sagen? Das hat natürlich was mit der Erdumdrehung zu tun, logisch. Ja, klar.
Ja, eigentlich die Logik, also die generelle Logik.
Oder dreht sich rechts rum?
Die generelle Logik wäre ja immer gegen den Uhrzeigersinn, weil gefühlt dreht sich immer alles nicht gegen den Uhrzeigersinn, sondern im Uhrzeigersinn, also rechts rum.
Nee, es ist gegen den Uhrzeigersinn tatsächlich.
Ja.
Also es dreht sich gegen den Uhrzeigersinn, also nach links. Und so ist ein Supermarkt auch aufgebaut.
Ja, genau.
Also
ja.
Du kommst in den Supermarkt rein und du gehst nach links. Weil das ist tatsächlich auch was, wenn wir auf einer geraden Linie versuchen zu gehen, dann wir haben einen Linksdrall aufgrund von der Erdumdrehung. Das ist ganz normal, das ist ja auch nichts Dramatisches. Aber man muss überlegen, und das ist ja auch erstmal nichts Negatives, aber wie du gerade schon gesagt hast, hier in einem Supermarkt steckt sehr viel Marketing bzw. Verkaufspsychologie drin, wie was ist. Und das ist ja auch so, wenn du im Regal mit den Nudeln stehst, dann sind die Nudeln, die verkauft werden sollen, sind auf Augenhöhe. Die billigeren, die sind unten irgendwo. Ja. Und das ist ja auch was man, ja, sind wir realistisch, das wissen die meisten Leute. Aber trotzdem, ich fand das mit diesem, als mir das mir irgendwann vor 10 Jahren jemand erzählt hat, mit dem, dass die Supermärkte immer so aufgebaut sind, dass man eigentlich rechts reinkommt und so links rumgeht, da habe ich dann an jeden Supermarkt, in dem ich je war, gedacht. Und das ist tatsächlich auch so.
Ja.
Aber ja, das ist ja wie die Überraschungseier.
Ist tatsächlich wie die Überraschungseier für Kinder halt, ne, auf Kinderaugenhöhe platziert sind und die Schokolade für die Erwachsenen, die ist halt weiter oben.
Ja, es ist halt eine gewisse Logik hinter, ist ja auch in Ordnung, ne? Okay, ich glaube, das, was jetzt am Ende ja noch einmal relevant ist, das versuchen wir jetzt kurz zu machen, ist, was gibt's denn jetzt für Praxis-Takeaways? Was gibt's, also Learnings haben wir ja unglaublich viele jetzt irgendwie vermittelt und klar, wir könnten jetzt das Thema Kinder noch riesengroß aufmachen und Co. Wir könnten jetzt auch in Summe noch 2 Stunden über das Thema reden. Und an der Stelle sei mal gesagt, wenn euch das Thema total interessiert, wenn ihr spezifische Fragen dazu habt, stellt diese Fragen gerne im AMA-Bereich, im Premium-Mitgliederbereich oder kommentiert das unter das YouTube-Video. Denn so sehen wir ja, was für Fragen ihr in dem Kontext habt, welche Dinge relevant sind. Und ich weiß jetzt schon zu 100%, dass wir auf jeden Fall das Thema Süßstoffe in den Kommentaren folgen wird. Das ist ein Thema, über das wir ja schon mehrfach geredet haben. Das ist ein Thema, was wir jetzt hier nicht riesengroß wieder aufmachen wollen. Um es kurz zu machen, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, lasst sie weg. Ich selber konsumiere fast gar keine Süßstoffe. Grundlegend super wenig. Aber wir haben auch da keine 100%ige wissenschaftliche Evidenz, wie schädlich oder wie schlecht sie sind. Aber auch da muss man einen riesengroßen Kontext drum bauen. Also wenn euch sowas interessiert, stellt bitte genaue und spezifische Fragen, auf die wir eingehen können. Also nicht sowas wie, ja, was ist denn mit Süßstoffen? Weil es gibt 200 verschiedene Süßstoffe, natürlich ein paar, die irgendwie hauptsächlich benutzen. Aber wie gesagt, wir können dazu sehr gerne nochmal eine AMA-Folge machen. Auch gerne, was dieses Suchtthema angeht im Detail. Also kommentiert das super gerne. Und wir haben uns jetzt versucht, so irgendwie so 5, 6 Regeln oder Herangehensweisen für den Alltag zu nehmen. Wollen wir die irgendwie abwechselnd machen, einfach nacheinander? Weil ich werf eine rein, die da gar nicht steht als erstes. Die habe ich aber ganz am Anfang schon gesagt. Und zwar ist das zu versuchen, den Ballaststoffanteil in der Ernährung zu erhöhen. Also Gemüse zu essen und Co. Das sind alles Dinge, oder das ist jetzt ein spezifisches Ding, was gerade für den gesundheitlichen Benefit den größtmöglichen Effekt mit sich bringt. Ich habe eben gesagt, es gibt eine sehr statische oder sehr gute Korrelation zwischen erhöhter Menge an Ballaststoffen um 10 Gramm und Sinken oder Absinken der Gesamtmortalität. Und das ist eine signifikante Korrelation. Das heißt nicht nur, dass die statistisch aussagekräftig ist, sondern das ist vor allem eine, die wir immer weiter nach oben treiben können. Aber jetzt bitte nicht morgen 80 Gramm Ballaststoffe essen, weil dann wird euch die Verdauung das wahrscheinlich nicht danken und nicht mitmachen. Also wenn, dann sukzessive langsam nach oben gehen. Und die meisten Menschen essen einfach in Summe viel zu wenig Gemüse, sondern fokussieren sich wieder darauf, was sollen sie denn nicht essen. Aber es ist ganz, ganz wichtig, wenn man auch so Habit Loops und solche Dinge durchbrechen möchte, dass man sich nicht zu sehr auf das fokussiert, was man nicht mehr machen möchte, sondern auf das, was man stattdessen oder als Alternative machen kann. Also versucht mal wirklich, und das ist jetzt was, was sehr einfach klingt, aber gar nicht so einfach ist, versucht mal innerhalb von einer einzigen Woche 30 verschiedene Pflanzen zu essen. Da zählen auch Nüsse zu, da zählen auch Gewürze zu, wenn es frische Gewürze sind. 30 verschiedene. Jetzt mal Stopp machen beim Podcast und nur mal einen Zettel nehmen und versuchen 30 aufzuschreiben. Daran werden jetzt schon die meisten von euch scheitern, ehrlicherweise. Und versucht mal 30 verschiedene in der Woche zu essen. Der Otto-Normalverbraucher in Deutschland isst um die 120 Gramm Gemüse am Tag. Das ist nicht meine ganze Paprika. So, ja. Und von daher, das ist wahrscheinlich, wenn es ums Thema Gesundheit geht, mit die prägnanteste Regel oder mit das prägnanteste, was ihr im Alltag umsetzen solltet.
Ja, eine zweite Sache, die mir direkt einfällt, ist so dieses Thema, ist kein Zucker als Hauptmahlzeit, sondern ist Zucker als Nachtisch nach der Hauptmahlzeit. Weil, also zumindest mir geht das so. Vielleicht bin ich da ein bisschen Kaiserschmarrn geprägt tatsächlich. Aber wenn ich eine Hauptmahlzeit habe, die wirklich zuckerlastig ist oder eher süß ist, dann neige ich dazu, auch viel, viel mehr zu essen und dadurch dann halt auch viel mehr Zucker zu konsumieren. Deswegen würde ich als Tipp auf jeden Fall mit reingeben, dass man die Hauptmahlzeiten eher zuckerärmer sozusagen gestaltet und Zucker als Nachtisch sieht.
Ja, ich spinne das nochmal ein bisschen weiter und sage dann sogar, dass man den Zucker nicht als kleinen Snack einfach zu sich nehmen sollte, weil das Relevante, das geht ja so ein bisschen auf das ein, was du gerade gesagt hast, wenn ich schon viel Gemüse oder auch andere Proteinquellen, Fette und Co. zu mir genommen habe und ich mische dann da Zucker rein, dann spiket das den Insulinspiegel und den Blutzucker eben nicht so stark. Wenn ich das aber als Snack esse, dann ist die Auswirkung eine komplett andere nachher. Und von daher Zucker nicht als einzelnen Snack konsumieren.
Dann würde ich sagen, dass man auf jeden Fall versuchen sollte, zuckerhaltige Getränke zu meiden. Passt auch sehr gut zu dem Thema Zuckersteuer auf eben zuckerhaltige Getränke. Wir haben da schon drüber geredet, Zucker im Getränk zu konsumieren kann zum einen dazu führen, dass wir dadurch, dass wir das ja nicht kauen, dass wir eine große Menge an Zucker sozusagen direkt trinken. Und dadurch nicht nur eine hohe Anzahl an Gesamtkalorien zu uns nehmen, sondern eben auch unnötig viel Zucker, würde ich jetzt einfach mal sagen. Deswegen vielleicht besser mal zum Wasser zu greifen als zu zuckerhaltigen Getränken.
Okay, wir hatten eben das Thema Bewegung schon. Also Regel 5 ist es dann ja jetzt. Beweg dich vor oder nach dem Essen. Das eine, nämlich die Bewegung vor dem Essen, erhöht deutlich die Insulinsensitivität. Und ich rede jetzt nicht von schwerem Krafttraining, sondern ich rede von Bewegung. Gibt sogar Daten, die zeigen, dass Bizeps-Training die Insulinsensitivität am meisten erhöht, tatsächlich. Ja, du lachst es, aber es ist wirklich so, tatsächlich.
Direkt interessiert daran.
Genau, direkt daran interessiert. Oder eben nach dem Essen, so roundabout 90 Minuten, führt eben dazu, dass der Blutzuckerspike oder generell der erhöhte Blutzucker, den man hat, natürlich über die Bewegung abgebaut wird. Und der Körper damit eben nicht in diese Situation kommt, durch erhöhten Insulinausstoß und Co. das alles in die Zellen aufzunehmen, sondern der Körper kann es eben verwerten direkt.
In dem Zuge fällt mir direkt ein, Curls for Health instead of Curls for Girls.
Okay.
Ja.
Ja, perfekt. Das, so müssen wir die Regeln eigentlich dann nennen.
Ja, genau. Also wir curlen alle für die Gesundheit, nicht für den Bizeps, für die Mädels. Genau, ein Punkt, den ich noch habe, ist auf jeden Fall das Thema gut dosieren statt verbieten. Ich glaube, man kennt es von Kindern, wenn man zum Kind sagt, fass nicht auf die Herdplatte, dann fass vielleicht auf die Herdplatte. Das heißt, lieber immer wieder mal sagen, so, hey, ich habe Lust drauf, ich möchte mal ein Stück Schokolade essen oder ich hätte gern dieses eine Stück Torte, als sich das zu verbieten, was schlussendlich dann vielleicht dazu führt, dass man irgendwann diesem Verbot nicht mehr standhalten kann und dann übermäßig Zucker sozusagen fast schon binscht. Deswegen würde ich sagen, lieber einfach in den Alltag einbauen, bewusst genießen, vor allem auch, ich denke, das ist auch noch ein ganz wichtiges Thema, wenn man Zucker isst und das gerne tut, dass man das dann auch genießt und sich das nicht verbietet.
Ja, mega. Ich glaube, das waren jetzt 6 sehr gute anwendbare Regeln oder Dinge, die man den Übertrag in die Praxis jetzt gewährleisten kann. Ich habe eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen, weil ich könnte noch so viel zu dem Thema sagen, aber ich glaube, es ist jetzt nach 2 Stunden, 10 Minuten ganz gut, wenn wir einen Strich drunter machen. Es waren so unglaublich viele Inhalte aus so vielen verschiedenen Bereichen und Facetten mit drin. Das heißt, wir haben versucht, euch, wenn wir Zucker als so eine Art Haus betrachten, haben wir versucht, euch ganz viele Einblicke durch ganz viele verschiedene Fenster zu geben. Denn das ist ja auch das, was wir sonst in der Diagnostik viel zu wenig machen. Da wird durch ein Fenster geschaut und dann ist es hinter diesem Fenster ordentlich, aber das ganze Haus ist unordentlich. Und das ist was, was wir versucht haben, ein bisschen anders zu machen. Wir wollten euch einen großen Überblick über all das geben und euch eigentlich mal zeigen, dass dieses Haus gar nicht bereit ist, abgerissen zu werden, sondern dass es eigentlich darum geht, nur zu entscheiden, wie man mit diesem ganzen Thema in einer gewissen Balance umgeht. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Sabrina, es war mir ein inneres Blumenpflücken, diese Folge mit dir teilen zu dürfen. Das sollten wir, glaube ich, häufiger machen. Also wenn euch das gefallen hat, dass Sabrina da war, dann kommentiert das auch mal gerne drunter, weil dann habe ich eine viel bessere Argumentationsgrundlage, dass wir das häufiger zusammen machen. Und ansonsten würde ich sagen, einen wunderschönen Tag und lasst uns bitte unbedingt Feedback da. Die einzige Möglichkeit dafür ist leider in dem Kontext nur YouTube, weil das die einzige Möglichkeit ist, wo ihr Feedback da lassen könnt. Das geht ja in den Podcast-Plattformen nicht. Also wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, tatsächlich.
Kann ich kurz reingrätschen? Und zwar bei Spotify gibt es inzwischen auch die Funktion, wo man Feedback geben kann, also wo man Fragen stellen kann oder was reinschreiben kann. Und okay, wenn mich nicht alles täuscht, kann man auch bei Apple Podcasts inzwischen kommentieren. Also schaut da gerne mal. Könnt das, wenn die Folge veröffentlicht wird, auch gerne nochmal in die Instagram-Story bei Timo packen auf jeden Fall. Also dass wir euch zeigen, wo ihr euer Feedback hinterlassen könnt. Aber natürlich auf jeden Fall unter dem YouTube-Video.
Ja, perfekt. Das seht ihr, ich konzentriere mich auf die Inhalte, nicht auf das Publishen am Ende. Also von daher, dafür ist dann das ganze Team um Sabrina herum verantwortlich. Also vielen Dank, worauf ich eigentlich hinaus wollte, wo wir uns natürlich total darüber freuen würden, wenn ihr uns was zurückgeben wollt, dass man das Ganze vielleicht mal bewirbt und so, weil wir sehen einfach, dass super viele Menschen, gerade bei YouTube, sich das anschauen, aber eigentlich nicht folgen am Ende des Tages. Und das ist natürlich was, was uns aber wirklich total helfen würde, dass wir die Dinge im Team natürlich langfristig auch deutlich nach oben steuern können und einfach viel, viel, viel besser machen können und für euch einfach viel bessere, regelmäßige und auch hochqualitativere Inhalte bieten können. Und in dem Kontext will ich jetzt gar nicht zu viel Zeit verlieren, darüber zu reden. Also einen wunderschönen Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag, was auch immer für ein Tag heute ist, wann ihr das hört, und viel Spaß beim Bügeln, Aufräumen, Kochen oder vielleicht sogar vom Schreibtisch, und ihr habt euch gerade übertrieben viele Notizen gemacht. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Ciao, ciao.